ARD Sounds.
Musst du noch mal einen Test hier? Ich mache noch mal einen Test, Test, schalala. Und ich freue mich auch, dass ich hier bin. Bla, bla, bla.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir in diesen Podcast immer ganz besondere Gäste ein. Und das ist heute nicht anders. Habt ihr schon gemerkt, oder? Miss Ellie ist in dieser Folge dabei.
Talk mit Thies.
Ich war schon immer irgendwie so ein bisschen überschwänglich. Auch manchmal ein bisschen zu laut und ein bisschen zu wild und so. Und das ist auch angeeckt. Ich habe da reingeschrieben, ich bin deutsch, ich kann alles, auch singen und Gitarre spielen. Bitte gib mir einen Job. Dann hörte ich nur noch jemanden sagen, kennt ihr eigentlich Miss Ellie? Zu den beiden blonden Männern. Und die so, ja, die hat einen Song von uns gecovert. Und ich so, was? Oh mein Gott! Mein Problem ist halt so, ich gehe ständig über meine eigenen Grenzen, weil ich die ausgeschaltet habe, weil das musste ich halt so lernen früh. Irgendwann lief das nicht mehr so gut zwischen uns. Mhm. Und darüber wollte ich auch schreiben, aber ich wollte tatsächlich nicht, dass der den Song versteht. Und da war ich gezwungen, mein erstes Lied auf Deutsch zu schreiben. Und das war Schweinesteak Medium.
Das war Schweinesteak Medium. Miss Ellie ist eine Liedermacherin, die auch sehr gerne zu Comedy-Shows eingeladen wird. Ihre Songs heißen zum Beispiel Schweinesteak Medium oder Dieter das Regeltagebuch. Ihre Alben Mein Herz und die Toilette, Aus Scheiße wird Gold, Immer wieder fallen und das Album 2026 Paradiesvögel. Sie ist eine, die irgendwie von Beginn an nirgends so richtig reingepasst hat und daraus dann eine Tugend gemacht hat. Sie schreibt mittlerweile lustige, poppige und gesellschaftskritische Lieder. Im Prinzip singt sie über alles, auch über schwierige Themen wie Monatsblutung. Sie kennt keine Tabus. Nur dieses eine Wort, das würde sie nie singen, obwohl ich ihr das versehentlich unterstellt habe in diesem Podcast. Unangenehm. Ihre Konzerte sind so eine Art Gemeinschaftserlebnis. Sie interagiert sehr gerne mit dem Publikum. Es gibt viele humorvolle Anekdoten und persönliche Geschichten. Mit der kannst du richtig Spaß haben, werdet ihr gleich hören. So hat sie sich mal in einen Typen verliebt und hat daraufhin eine ganze Tour organisiert, nur um ihn wiederzusehen. Es gibt viele besondere Momente in ihrem Leben, auch als sie vor einer Horde betrunkener Australier gesungen hat. Ihr werdet auch hören, wie der Song Augenringe entstand. Das war ihre Reaktion, als es nach einer Depression gemeine Kommentare über ihr Aussehen gab. Ihr merkt schon, Miss Ellie ist eine wirklich besondere Person mit sehr originellen Texten und einer unglaublich erfrischenden, liebenswerten Art. Und ich bin sicher, am allermeisten werden sich diejenigen über dieses Gespräch freuen, die sie noch gar nicht kennen bisher. Und meine Lieblingsgeschichte, das ist ihre Begegnung mit einem der berühmtesten Pianisten unserer Zeit. Für sie damals eine eher unangenehme Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Miss Ellie ist da.
Hallo.
So, schalala, Test, Test, 1, 2, 1, 2. Okay, was machst du immer beim Soundcheck?
Ich war Test, 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 ganz gut. Und dann aber ne, für die ganzen Zischer oben.
Ja.
Aber dann singe ich, der Mode ist aufgegangen.
Okay.
Und das ist so ein ganz dynamisches Lied von ganz leise bis ganz laut. Und das einmal alles dabei und dann wissen wir, was Phase ist.
Also der Klassiker.
Ja.
Singst du den im Konzert auch?
Manchmal. Also manchmal. Ich hab den einmal auch gesungen, da ist eine Frau im Konzert abgeklappt. Und die war dann bewusstlos. Also einfach bewusstlos geworden. Und dann war, das war in Stuttgart, weiß ich noch. Warum weiß ich das? Aber ich weiß das noch. Und dann wurde diese Frau rausgetragen. Und da war natürlich der ganze Saal halt total in Auf- und einfach Stimmung dahin. Also einfach richtig alle völlig, oh Gott, oh Gott. Und dann dachte ich, ja gut, wie fange ich die jetzt wieder ein? Und dann habe ich gesagt, ja, dann kommen wir erstmal alle wieder an hier, ne? Kommen wir mal ein bisschen runter. Ich singe euch mal ein Lied, was ihr alle kennt. Vielleicht singt ihr mit. Und dann der Mond ist aufgegangen und dann waren alle wieder so, ach na ja, okay, Konzert, schön.
Ach, schön. Und dann ging es weiter.
Dann ging es weiter.
Mit einer heftigen Nummer.
Ja. Ja, mit lustig, mit traurig, mit allem drum und dran, ne, was es so gibt.
Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen. Aber ich muss ja sagen, ohne Gitarre bist du ja wirklich nur ein kleiner Mensch in einem schwarzen Shirt.
Normalerweise trage ich weiße Shirts, aber heute war ausnahmsweise mal einen schwarzen Pulli, weil ich den gestern beim Aufräumen wiedergefunden habe. Ja, nee, aber ja, tatsächlich, ein kleiner Mensch. Ich bin einfach nur ein kleiner Mensch. Und pinke Lippen hat sie auch. Also, ja.
Ich wusste, du siehst, welche Transferleistung ich jetzt erbringen musste. Von weiß musste ich auf schwarz umschwenken, um wirklich die Farbe, die du gerade anhast, einfach darzustellen.
Ja.
Wo hast du den Satz gesagt?
Was für ein Satz?
Den Satz. Ohne Gitarre bin ich ja einfach nur ein kleiner Mensch im weißen
Shirt. Habe ich das schon mal gesagt?
Ja, deswegen zitiere ich dich gerade.
Ach so, du zitierst mich.
Ja, und ich weiß es nicht.
Das ist aus dem Songtext, ne? Denn ohne Gitarre bin ich nur ein kleiner Mensch im weißen Shirt. Ja.
Interessant, dass du jetzt erst darauf kommst, dass das eine Zeile aus einem Song von dir ist.
Den spiele ich nicht so oft.
Okay. Welcher Song ist das?
Alter, ist das... Welcher Song ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf.
Ja, offensichtlich stellst du dich da ja vor. Oder ist es ganz am Anfang? Manchmal, wenn du ganz am Anfang, dann kommt mir manchmal so ein Song, in dem du dich ja so ein bisschen mit deiner Entwicklung irgendwie vorstellst, oder?
Ah, nur oder? Für dich ist das. Genau.
Ist das nur
für dich habe ich.
Wollte nur, um dich zu sehen, eine Tour organisieren. Jemand sagte, dafür brauchst du eine CD. Hab dann halt ein Album produziert und ging für dich in deiner Nähe auf Tournee. Hab nicht gewusst, was ich da tu, hab's dann nur für dich gemacht. Auf einmal hören mir alle zu, außer du.
Ja, das ist ein Song, den habe ich für einen Typen geschrieben, weil da war ich verknallt und da habe ich eine Tour organisiert, um den besuchen zu können, weil der wohnt in Bonn. Und ich wollte nicht ganz offensichtlich fragen, ob ich ihn mal besuchen kann. Ich habe einfach eine komplette Tour organisiert. Die führte mich dann durch Bonn. Und ich habe ihm dann so nebenbei so gesagt, ich spiele übrigens in Bonn. Und das war dann so ein Sofakonzert, was ich da organisiert habe. Weil was anderes gab es da zu der Zeit, habe ich da nicht gekriegt. Ne? Und dann waren wir irgendwie bei einem Geburtstag bei fremden Menschen im Wohnzimmer. Mhm. Und da habe ich ihn eingeladen. Und dann kam er da hin und ich spielte ihm dann einen eigentlichen Song, den ich für ihn geschrieben habe. Und wir beiden waren, das war total peinlich. Und naja, auf jeden Fall ist aus dieser ganzen Aktion, dieser Song nur für dich, habe ich eine Tour organisiert. Nur für dich bin ich durch ganz Deutschland gereist. So, der Song ist dann entstanden.
Wusste er, dass der Song für ihn ist?
Nee.
Und vor allem, aber es war jetzt nicht dieser Song natürlich, in dem du darüber singst. Welcher Song war es?
Der Song für den jungen Mann, der hieß Basti, das war Du bist wunderschön, weil der schöne Basti, ein Kumpel von meinem Bruder in Rostock gewesen. Und wir haben in Rostock im Schrebergarten abgehangen. Und da war es ein warmer Tag und alle Jungs zogen ihre T-Shirts aus. Also man muss auch dazu wissen, ich war Anfang 20, ne? Also das war wirklich schon länger her. Und der schöne Basti war so schön, dass alle anderen Männer gesagt haben, oh Basti, zieh dein T-Shirt wieder an. Das ist ja peinlich für uns jetzt. So. Ja. Und mich hat das in dem Moment so, wusch, ich hab den angestarrt und fand den so schön. Dann habe ich halt einen Song über einen Schrebergärtner geschrieben. Und du bist wunderschön. Und diesen Song, den hat er nie gehört. Und deswegen habe ich dann diese Tour organisiert, um ihm den Song mal vorzuspielen.
Und wie hat er reagiert?
Also, sie standen dann etwas später, nachdem ich das Konzert dann gespielt hatte, im Wohnzimmer, am Buffet. Und beide hatten einen knallroten Kopf wie eine Tomate. Und wir haben uns beide irgendwie was zu essen genommen und uns einfach nur angegrinst. Und wir haben nie wieder darüber gesprochen.
Und hast du es denn in diesem Sofa-Konzert, Wohnzimmer-Konzert erzählt, dass der jetzt für den Basti ist?
Ja.
Du hast es sogar gemacht.
Ja.
Oh mein Gott, sie hat es gemacht.
Und heute ist es ein Running Gag. Der ist auch immer noch im Freundeskreis mit drin. Hat jetzt mittlerweile, glaube ich, auch geheiratet und so. Und kommt immer mal wieder zu Konzerten. Und dann, ja, und dann kommt immer mal wieder sein Song. Ist auch der Hit. Der, also, naja. Also, schöne Geschichte auch.
Aber du weißt, dass irgendwann, wenn es mal zwischen ihm und seiner Frau nicht so gut läuft, dann wird das zur Sprache kommen. Naja, und dann gab es ja diese Ellie, die hat sogar einen ganzen Song für dich geschrieben. Das hast du ihm mitgegeben für den Rest des Lebens.
Ja, genau. Also, ich hoffe, dass es zu dir dazu nicht kommt. Ich hoffe, dass er glücklich ist.
Ey, apropos Sofa, das ist so lustig. Ja. Also, es gibt ja einen Song, da kommt das Wort Sofa dann vor.
Ja.
Einer der großen. Ist es?
Schweinesteak-Medium.
Es ist sogar Schweinesteak-Medium. Ja. Da kommt Sofa dran vor. Und die nächste Zeile darauf endet auf Motorrad. Richtig?
Ich wünschte, ich wäre sein Sofa. Auf dem liegt er ständig drauf. Ich wünsche, ich wäre sein Motorrad. Denn streicheln, das brauche ich doch auch.
Ja, ist krass, dass du jetzt so lange brauchst, um diese Zeilen hervorzuholen. Weil den Song, es geht ja kein Konzert ohne diesen Song.
Ja, wenn ich so mittendrin im Song anfangen muss, ist schwierig, weil es ist so drin, dass man mit der Gitarre und lalala und von vorne bis hinten und nicht einfach so mittendrin.
Und immer wenn ich diesen Song höre, also mit der Zeile Sofa, sing nochmal Sofa.
Ich wünschte, ich wäre sein Sofa, auf dem liegt das ständig drauf. Ich wünschte, ich wäre sein Motorrad.
Und da denke ich immer, warum singt sie nicht Mofa? Ich wünschte, ich wäre sein Mofa.
Du hast recht.
Oder ich
warum,
denke,
warum,
das überrascht mich jedes Mal wieder.
Warum
wenn
haben
ich das
wir uns noch nie zum Songwriting getroffen?
Verstehst du? Lass mich dein neuer Texter sein. Dann denke ich immer sowas. Sohofa oder sein Mohofa. Dann denke ich immer sofort, Mofa, finde ich das so gut.
Das nächste Mal, wenn ich auf der Bühne stehe und das dann singe, dann denke ich daran und verhaspel mich. Wetten?
Ja.
Dann verhaspel ich mich, komme ich raus.
Ja, naja, der Typ hatte ja auch kein Mofa, hatte ja ein Motorrad,
ja,
verstehst du? Von daher kannst du ja nicht Mofa singen.
Du hast total recht. Oh, das wäre so viel besser gewesen.
Elli, wir sind in Hamburg. Mhm. Es ist deine Heimatstadt.
Es ist meine Heimatstadt,
hier
ja.
Hat alles angefangen.
Nee.
Also, nee. Wo hat alles angefangen?
In Berlin bin ich geboren.
Du bist in Berlin geboren?
Ja.
Aber in Hamburg groß geworden?
Nee, auch nicht.
Wieso denkst du, ach stimmt, du bist Berlinerin, du hast völlig recht.
Ja, aber ich bin in Berlin eingeschult worden und dann sind wir aufs Dorf gezogen nach Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Und auf dem Dorf bin ich dann groß geworden und dann bin ich nach Lüneburg für 10 Jahre gegangen zum Studieren.
Lüneburg.
Da waren wir natürlich trotzdem auch schon oft in Hamburg, weil Lüneburg ist nicht weit weg. Zum Feiern waren wir immer hier, ne?
Ja.
Und genau, und dann war ich zwischendurch nochmal 3 Jahre in Australien und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen.
Du hast gar nichts mit Hamburg zu tun, nein.
Na, eigentlich nicht, außer dass ich jetzt 5 Jahre hier lebe.
Ja. Und du wohnst auf St. Pauli?
Ja.
Und du hast auch St. Pauli in einem Song drin?
Ja.
Und da habe ich gedacht, okay, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich HSV-Fan bin.
Nee, kannst du nicht machen, kannst nicht machen, nee.
Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht schaffe ich es bis zum Ende unserer Begegnung, einfach mal zu schaffen, dass du bei einem Konzert, zum Beispiel in Karlsruhe...
Auf gar keinen Fall.
Doch,
ich weiß, was du
doch,
sagen
Ellie,
willst.
Dass du statt Pauli einmal HSV singst.
Das wird niemals passieren. Das wird einfach niemals passieren. Genauso wie ich niemals die AfD wählen würde, würde ich niemals über HSV singen.
Ich finde diesen Vergleich unangemessen. Entschuldige bitte.
Aber so schlimm finde ich das, weißt du? Ist
ja.
Okay.
Ja, genau. Und deswegen, weil ich es wusste... Deswegen habe ich gedacht, du seist Hamburgerin.
Ja.
Denn auch noch zugezogen sein und diese St. Pauli nochmal so knallhart durchziehen. Nee, beim besten Willen, nein.
Ich war ja vorher schon St. Pauli-Fan.
Wirklich?
Die stehen einfach für so tolle Werte. Ne? Also die stehen für queer, für Gleichberechtigung. Und das, also der Fußball ist mir in dem Moment auch gar nicht so wichtig. Ich finde es einfach nur cool, was der Verein alles so macht.
Ich weiß. Sag mal, wo ist deine allererste Gitarre heute?
Meine allererste Gitarre hängt bei meinem Bruder an der Wand im Wohnzimmer. Da ist sogar noch ein kleines E für, also ich heiße eigentlich Elisa.
Genau.
Da ist ein kleines E, ein Glitzersteinchen noch drauf geklebt. Und die hängt bei ihm.
Du wolltest aber nicht Elli mit E machen?
Nee, weil da kannte ich nämlich eine Elli mal und die war gemein zu mir. Und so wollte ich nicht heißen. Deswegen wurde es Elli mit A.
Und da hat auch nie Miss Ellie aus Dallas irgendwas mit zu tun. Denn
nee.
Du wirst da sicherlich darauf angesprochen. Denn Miss Ellie ist für mich immer, ich bin da noch mit groß geworden, ist immer noch, ich weiß gar nicht, warum die Mutter der Familie Miss Ellie hieß. Was war Miss Ellie? Eigentlich ein cooler Name auch.
Ja, finde ich auch. Ja, die ganz viele Leute fragen mich.
Natürlich
das ist,
fragen
das,
sich das,
das hat was mit
Leute.
Dallas zu tun, aber die wird übrigens auch mit E geschrieben.
Ich weiß.
Ja, und genau, deswegen. Aber vom Gemüt her würden wir, glaube ich, ganz gut zusammenpassen. Also so ein bisschen tough, ein bisschen den Laden zusammenhalten.
Ist sie das gewesen? Ich habe da schon gar keine Erinnerung mehr.
So,
außer
gut.
Sie war so eine gute Seele.
Ja,
mit so klein und weiße Haare.
Das bin ich auch. Klein und blonde Haare, die werden noch weiß.
Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
Also
und
da
sind wir doch noch in Berlin oder schon in Mecklenburg-Vorpommern?
Nee, sind wir noch in Berlin, da habe ich nämlich schon Flötenunterricht gehabt. Oh, ja, das war richtig schlimm für meine Eltern. Also und dann Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern ging das dann los, dass ich mich fürs Keyboard interessiert habe. Und dann habe ich Unterricht bekommen und dann wurde es, also da war ich da vielleicht 12. Oder so. Und dann mit 16 habe ich ein Klavier mir gewünscht, zum 16. Geburtstag. Das habe ich auch immer noch. Es ist einfach das beste Klavier ever. Für mich. Für
andere
wahrscheinlich.
Hat
es
einen Namen?
Es ist einfach ein No-Name. Es klingt aber wahnsinnig schön. Und das steht aber bei meiner Mutter noch auf dem Dorf. Und dann etwas später, also auf dem Klavier, habe ich dann angefangen, eigene Songs zu schreiben und habe dann so gemerkt, ich kann es ja nirgendwo spielen, weil nicht immer hast du ein Klavier zur Hand mal eben.
Mhm.
Und dann habe ich Papas Gitarre irgendwann genommen. Und der hat mir dann so 3 Griffe gezeigt und dann ging das los. Da gab es ja schon YouTube und dann habe ich mit YouTube meine liebsten Lieder so nachgespielt und so autodidaktisch das gelernt.
Wie zum Beispiel welches? Was war damals dabei?
Also das erste Lied, das hat mein Papa mir gezeigt, das ist der Knocking on Heaven's Door, war das? Knock, knock, knocking on Heaven's Door, genau. Oh, das hat ja nur 3 Griffe, das ist ja easy peasy, lemon squeezy. Und,
ja.
Und da ging das weiter mit so ganz einfachen Liedern wie Zombie, war auch relativ simpel. Oder She Came to Me One Morning, One Lonely Sunday Morning, Lady in Black heißt das. Sind auch zwei Griffe. Das konnte ich dann auch. Und dann ging es los mit, zu der Zeit habe ich Tenacious D, das ist, ich weiß nicht, ob du Jack Black kennst.
Yes. Ja. Ah, Jack Black. Ja, Jack Black ist einfach einer der coolsten und er spielt natürlich in dieser Band.
Ja, genau, mit Kyle Gass. Und die habe ich früher viel gehört und da wollte ich ganz viel von denen spielen, so Tribute und so. Und das habe ich dann auch irgendwie versucht und so ging das dann los.
Ja, und ihr habt eine musikalische Familie, oder? Vater hat auch Musik gemacht offensichtlich.
Ja, Papa, der hat immer schon Gitarre gespielt und auch immer gesungen und macht er auch richtig gut, also ganz auch tolles Talent. Und der hat aber immer so die Arbeit in den Vordergrund gestellt, also für uns als Familie, ist ja klar. Also der hat nur für uns so privat was gespielt, aber nirgendwo sonst. Und das hat sich dann aber verändert, als wir dann aus dem Haus waren und was, da hat er dann wirklich nochmal sich hingesetzt und geguckt, was will ich denn wirklich im Leben? Und dann ist er völlig durchgedreht. Also er arbeitet natürlich immer noch in seinem Job, aber er singt im Chor, er hat eine A Cappella-Gruppe, er hat eine Mittelalterband, dann hat er noch eine Coverband-Kombo und das macht er alles so nebenbei. Und ja, jetzt spielt er Laute und so ein Kram in dieser Mittelalterband, ne? Also der dreht völlig frei. Und meine Mama, die hat Saxophon gespielt, aber auch nicht gut, einfach nur aus Spielspaß an der Freude. Und mein Bruder kann auch sehr gut singen und spielt Gitarre und Ukulele. Oh. Aber ich bin die Einzige, die das wirklich dann richtig forciert hat.
Was macht der Vater beruflich sonst?
Vertriebsleiter.
Ja, man liebt es ja. Im echten Leben Vertriebsleiter und dann aber nach Feierabend, weißt du, wenn die Krawatte in die Ecke geschmissen wird, dann kommt die Mittelalter-Band.
Ja, ist einfach so verrückt.
Welchen Song hast du mit denen schon mal performt?
Ich habe einen Song für die Band geschrieben.
Sogar geschrieben?
Ja, und zwar...
Kommt da auch das Wort Ficken drin vor?
Nein!
Ich frage ja nur so, verstehst du?
In keinem meiner Songs kommt das Wort Ficken vor. Das ist nur passiert nur in deinem Kopf.
Nein, das ist nur in der Moderation dann gewesen.
Ich sage das Wort.
Ich habe dich das sagen hören.
Wo? Wann?
Ich könnte sogar schwören, dass ich dich das habe singen hören. Auf YouTube.
Ja, das ist. Nee, es ist.
Du hast das mal gesagt. Du singst das irgendwo.
Oh, jetzt wird's aber. Also pass auf, ich war nämlich gerade jetzt vor ein paar Tagen bei einer Veranstaltung, habe auch meinen Song Du bist wunderschön gesungen. Und dann kam einer zu mir und meinte so, die Stelle, wo du dann Ficken gesungen hast.
Ja?
Und ich so, habe ich nicht gesungen. Und er so, hä? Und ich so, ja, ich sage, ich kann kaum noch atmen, bin kurz vorm Ersticken. Was reimt sich darauf?
Ach,
und dann passiert das alles nur in den Kopf der Leute.
Ich
spreche das Wort nicht aus.
Ach, dann bin ich aber ruhig.
Ja, hat geklappt bei dir.
Nee, weil es gibt ja auch keine Tabus bei dir. Also du singst ja über alle Themen und du kennst ja auch wirklich nichts. Und da hätte ich gedacht, ja, das ist ja relativ harmlos. Also es ist jetzt ja auch wirklich nicht schlimm. Ich meine, du bist sozusagen Comedy.
Ja, aber bei manchen Sachen, da rollt sich trotzdem bei mir der Pelz hoch. Weil, also ich würde das Wort nicht einfach so sagen auf der Bühne zum Beispiel. Da ist eine Grenze bei mir.
Jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen, weil ich dieses Wort hier ausgesprochen habe. Und ich war so überzeugt. Und ich war so überzeugt, als ich zum allerersten Mal was von dir gehört habe, habe ich gedacht, du hast das gesagt.
Zauberei.
Nee, die ist krass, die sagt sowas. Genau, das war bei irgendeiner Mixed-Show oder sowas, weißt du. Ja, okay, also es war nicht mal Dreisat, okay, aber beim Dreisat-Festival das jetzt nicht und so. Okay, dann lese ich jetzt
zurück. Es gibt noch einen anderen Song, vielleicht referierst du darauf, das ist Ukulele heißt der Song, der geht sehr in die Richtung, aber da kommt das Wort auch nicht vor.
Okay, gut.
Okay. Aber Pimpern kommt zum Beispiel vor.
Aber das ist ja harmlos.
Das ist harmlos.
Nee, ich fand das Antwort auch so, ich dachte so, ey, okay, krass, also die spricht alles aus.
Ja, nee, mache ich tatsächlich nicht. Ich tue nur so.
Ja, ne, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl.
Ja,
ich versuche mir das jetzt immer wieder wegzuarbeiten.
Was wollte ich, aber irgendwas
Es ging um den Mittelalter-Song, den du geschrieben hast für die Band.
Genau, und der Song heißt Der Stolz eines Königs.
Ach,
und
das ist
ganz schön so, ne? Also es geht halt um einen König, der das ganze Land in Krieg stürzt, nur weil seine Frau ihnen fremdgegangen ist und er darauf nicht klarkommt. Und dann führt der Krieg gegen das Land von dem anderen Typen da. Alle sterben und es steht die Frage am Ende, dann hat sich das jetzt wirklich gelohnt. So. Und das ist ja so getragene Ballade letztendlich. Und das habe ich für die Band geschrieben. Es hat Jahre gedauert, bis sie den mal überhaupt in ihr Repertoire aufgenommen
Echt?
Haben. Und dann habe ich so gesagt, jetzt reicht's. Papa, wir setzen uns jetzt zusammen und wir machen jetzt eine Version und wir machen dann auch ein Musikvideo und so.
Mhm.
Und jetzt mal hier voll Karacho, weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass du den Song 5 Jahre liegen lässt. Und das haben wir dann auch gemacht und Ja, und der, jetzt spielen die den auch regelmäßig bei ihren Konzerten und jetzt bin ich happy.
Ich hatte mich nämlich gefragt, wo dieser Song tatsächlich bei dir herkam. Ja, gewonnen der Krieg, nicht die Liebe des Volkes. Und
ja.
So. Ist ja wirklich ein schöner Text und du hast ja manchmal diese ruhigen, ergreifenden Texte auch.
Ja, voll.
Aber der war trotzdem der Stolz eines Königs. Okay, wo kommt das jetzt plötzlich her?
Ja, es war, ich hab mich mittelalterlich gefühlt und dann kam das so raus dabei.
Der König voll Zorn, sein Weib ihm nicht treu, betrügt ihn mit seinem Rivalen. Er stellt sie zur Rede, sie zeigt keine Reue. Das Reich seines Feindes muss fallen.
Genau, ich finde ja auch Europa ist auch so ein, weil da bist du richtig so die Liedermacherin.
Ja.
Verstehst du? Also da hört man fast den Hannes Wader aus dir raus.
Europa, Europa, hörst du den Wind, wie laut er von Feindschaft und Grenzen singt, als einst dein nicht nochmal gewinnen kann.
Wo kam Europa her?
Ich sehe mich ja generell sowieso vorrangig als Liedermacherin und gar nicht so als Comedienne, auch wenn meine Konzerte wahnsinnig lustig sind und auch viele Songs wahnsinnig witzig sind und ich da definitiv auch irgendwie hingehöre, aber im Herzen bin ich Liedermacherin, weil ich halt selber total viele LiedermacherInnen gehört habe zu Hause und ich das auch immer total wichtig finde, dass man halt mit seinen Songs auch was erzählt und auch mal ein Tabu bricht oder auch mal eine Moral hat und sowas und gesellschaftskritisch unterwegs ist und seinen Blick nicht versperrt vor der Politik und einfach seinen Mund aufmacht zu verschiedenen Themen. Und bei Europa war es so, ja gut, es war Europakrieg und dann stand irgendwie der ESC im Haus.
Okay.
Und ich dachte so, Mensch,
also auch schön, dass du den Krieg in der Ukraine als Europakrieg auch bezeichnest.
Ja, letztendlich ist es ja. Es ist Krieg in Europa.
Absolut.
Und das sind Nachbarn, das ist so nah und ja und letztendlich dann kam dieser ESC und dann reg mich jedes Jahr auf, dass das halt immer klamaukiger wird da. Also das ist halt so, dass halt kaum mehr Songs wirklich, die halt richtig Tiefe haben und politische Botschaften sind da ja nicht so wirklich gewünscht. Aber ich finde halt in der Zeit, wie wir jetzt halt hier so leben, habe ich einfach so gedacht, es wäre so toll, wenn dieser ESC, der ja für European Music steht, dass das nicht so ein Wettbewerb ist, der so gegeneinander schießt, sondern irgendwie ein verbindendes Element hat. Da habe ich mir überlegt, was würdest du denn für einen Song schreiben für einen ESC? Mhm. Und so ist Europa dann entstanden.
Hast du den eingereicht?
Nee, habe ich nicht. Warum? Weil ich habe einfach, ich würde super gerne da mal antreten. Wenn genau so ein Lied wie Europa da Platz hätte, aber hat es nicht. Nee,
aber da hat ja eigentlich alles Platz. Pop. Eigentlich gibt es da ja nichts, was da
es ist alles
Platz
Pop.
Hat.
Es ist alles
ja, aber
Pop
wenn du
und
zum Beispiel Salvador Sobral aus Portugal damals nimmst, der ganz ruhigen Song
aber
an seinem Klavier.
Aber welches Jahr war das?
Ungefähr vielleicht vor 5, 6 Jahren, ungefähr so. Und das war so ein ganz unerwarteter Song, auf Portugiesisch, glaube ich, auch noch gesungen.
Oh.
Und der hat gewonnen, aber weil er die Menschen berührt hat. Mhm. Der hatte danach ja eine Herz-OP. Es war auch eine ganz, der war so krank, dass er die Generalprobe nicht singen konnte. Glaube ich, soweit ich mich erinnere, hat seine Schwester, mit der er den Song geschrieben hat, die hat dann irgendwie performt. Aber die Operation lief auch ganz gut danach. Also es geht ihm wohl wieder besser. Und das war so ein ganz berührender Song. Und das ist auch keiner. Der geht nicht in Richtung Pop. Eher so Fado fast schon, weißt du, so ganz. Also ich sag dir nur.
Boah, ich weiß nicht, aber trotzdem, ich sehe mich auch nicht bei diesem ESC vor.
Zu Mainstream, oder?
Ja, es ist zu Mainstream, es ist irgendwie zu kühl, nicht liebevoll, habe ich das Gefühl. Weißt du?
Ja, und natürlich kommen deine Texte unter Umständen jetzt auch nicht so zum Tragen, weil natürlich ganz Europa hört.
Ja, wie auch immer.
Weißt du, was eine Idee gewesen wäre? Mhm. Vielleicht für nächstes Jahr. Du singst einen Europasong in einer Fantasiesprache.
Hä? Was ist das denn für eine Idee? Ich hatte tatsächlich...
Die alle verbindet. Eine Sprache, die alle gleichermaßen verstehen.
Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich Europa, den Song, jede Strophe in eine andere Sprache übersetze und dann so dieses verbindende Glied halt letztendlich schaffe. Wir sind jetzt dabei, also den Song gibt es ja und es gibt jetzt auch eine französische Übersetzung davon. Mhm. Wir wollen das auch noch in andere Sprachen übersetzen lassen und dann halt einfach mal gucken, was da so entsteht.
Ja, das hat Nicole auch schon gemacht dann, als sie gewonnen hatte mit Ein bisschen Frieden.
Ja, guck mal.
Hat sie auch einen Stoff in Englisch, einer Französisch und so.
Ach, siehst du mal. Ja, so stelle ich mir das vor. Sowas brauchen wir mal wieder beim ESC.
Oder?
Ja.
Warst du immer ein selbstbewusster Mensch? Also auch als Kind, als Jugendliche?
Ja.
Das schon?
Schon, ja. Also ich bin da, also naja, ich habe auch totale Unsicherheiten, ne? Also, aber ich war schon immer irgendwie so ein bisschen überschwänglich. Auch manchmal ein bisschen zu laut und ein bisschen zu wild und so. Und das ist auch angeeckt.
Bei wem?
Bei anderen Mädchen vor allen Dingen.
Echt?
Ja.
Okay, ja, die Ellie. Oder wie haben sie dich genannt damals?
Ja, Elisa einfach.
Die Elisa. Die Elisa nervt, die ist so laut.
Ja, oder weiß nicht, also keine Ahnung, auf der Schule wurde mir gesagt, die stellt sich immer im Mittelpunkt. Und ich habe mich immer gefragt, hä? Nur weil ich, also ich klappe halt einfach viel und ich freue mich auch wahnsinnig laut, ne? Und ja, naja, und das ist halt manchmal so ein bisschen schwierig gewesen. Aber jetzt bin ich erwachsen.
Nicht.
Ein Glück. Ein Glück nicht mehr in der Schule.
Bist du?
Nee, so richtig erwachsen im klassischen Sinne auch nicht, ne? Also,
was sind die Momente, in denen du dich erwachsen fühlst?
Wenn ich meine Buchhaltung mache. Ja, richtig, da bin ich richtig erwachsen. Oder bügeln, das ist auch so ein Moment. Ja. Ja, oder also Tatsache, also wenn es um mein Business geht und ich Business-Entscheidungen, ich sehe mich ja quasi auch als Unternehmerin, letztendlich ist es das ja auch, ne? Ich habe mir da was aufgebaut und habe auch ein Team. Und wenn ich da halt manchmal unangenehme Gespräche auch führen muss, weil jemand nicht performt hat oder so, da fühle ich mich auch maximal erwachsen. Das ist richtig schlimm. Das mag ich auch gar nicht.
Okay. Ja. Reden wir von schlechter Organisation oder
ja,
Licht war nicht richtig?
Ja, die werden sofort rausgeschmissen dann. Ne?
So wie, von wem sagt man das denn? Von Quentin Tarantino.
Oh, okay.
Wenn da einer nicht performt, dann ist er draußen.
Ja.
Das habe ich aus erster Quelle auf jeden Fall.
Ah,
jemand, der am Set war.
Ja, so krass bin ich natürlich nicht. Ich bin ein massiver Herzensmensch und mein Team ist auch meine Familie. Und also nicht in echt, aber das, ja. Aber wenn mal was nicht richtig läuft, dann ja, muss man natürlich hinterher sein, ne? Sonst läuft der Hase irgendwann nicht mehr.
Ja. Sonst läuft der Hase irgendwann nicht mehr. Hm. Sonst fällt der Hase ins Hafenbecken dann.
So ist es.
Einfach, ne? Ja. Du singst es ja auch auf der Bühne. Zu laut und zu anders.
Hm.
Und dann kommt die Zeile, sie zerbrach fast daran. Wie schlimm war es?
Ja, also klar, wenn du halt als Kind immer wieder gesagt bekommst, du bist zu laut, du bist zu viel, du bist zu nervig, du malst über den Rand, das ist anstrengend. Tob nicht so viel rum mit den Jungs, deine Hosen sind ständig dreckig, was machst du denn? Das passt nicht zu dir, du bist ein Mädchen, benimm dich mal mehr wie ein Mädchen. Ist halt schwierig, ne, wenn man mit einem Bruder aufwächst, der ein Jahr älter ist und mit dem alles irgendwie durchgetobt hat. Es ist halt schwierig, dann so auf einmal die Rolle des klassischen Mädchens anzunehmen und das war für mich wirklich schwer. Und wir sind ja auch nur zugezogen gewesen, ne? Wir kamen aus der großen Stadt und aufs Dorf und da gab es halt so ganz enge Werte und Wertvorstellungen und wie was zu sein hat und so. Und ich habe halt einfach 0,0 reingepasst. Und dann habe ich mich immer mehr zurückgenommen und wurde immer stiller und habe einfach irgendwie einfach nur krampfhaft versucht reinzupassen. Und das brach dann im Studium nachher auf, als man dann schon seine Leute sich ein bisschen mehr suchen konnte.
So lange hat es aber gedauert.
Ja, hat lange gedauert. Ich hatte auch tolle Freunde in der Schule, die habe ich auch immer noch, ne? Also
die haben dann nur in der Schule so getan, als würden sie dich nicht kennen.
Was? Nein, aber es gab auch mal Reibereien und so. Es gibt sehr gute Freundinnen gehabt und Freunde, aber trotzdem echt eine, also war einfach herausfordernd. Genau, und im Studium war es dann anders, da waren halt war viel mehr Auswahl. Da waren wir ja nicht nur 500 Schüler an der Schule, sondern wir hatten da auf einmal 10.000 Studentinnen, mit denen ich mich befreunden konnte. Und dann konnte ich meine Persönlichkeit wieder ein bisschen mehr entfalten.
Im Studium hast du dich ja beschäftigt auch mit Kulturwissenschaften. Das ist so dein Studium, das du durchgezogen hast.
Ja.
Und dann hast du eine Bachelorarbeit geschrieben oder, Masterarbeit sogar, über Singer-Songwriter.
Ja.
Du hast die gerade erwähnt, dass du dich ja auch als Liedermacherin siehst und die ja auch damals auch wirklich gehört hast. Auch schon als Jugendliche.
Ja, naja, also bei uns zu Hause zwangsläufig. Ne? Unsere Familie kommt aus dem Osten und wir haben halt so, ich bin mit Gundermann groß geworden, mit Silly, Pankow, Zöllner, die ganze Riege.
Alles klar.
Und das waren natürlich auch tolle Texte, weil gerade so Pankow und Zöllner, wir lebten halt, also ich nicht, ne? Ich bin 90 geboren, aber meine Eltern und die ganze Generation, die lebte halt natürlich in diesem DDR-Regime. Und die konnten halt nicht einfach mal so ihre Meinung rausposaunen. Und deshalb haben die in ihren Texten halt viele Botschaften auch versteckt zwischen den Zeilen platziert. Und das ist so eine, das hat mich total abgeholt. Das ist halt so schlau und durchdacht. Und, und so hat sich mein Stil sicherlich auch, also mein Stil wurde dadurch massiv geprägt. Nicht, dass jetzt jeder Song schlau und durchdacht wäre, den ich schreibe. Ne? Aber einige von den sind
anderen
schon dabei.
Also ich hatte es auch nur auf die anderen jetzt bezogen. Also auf die aus der DDR damals. Auf Gundermann. Ich fand immer erstaunlich, wie viele Menschen in der DDR groß geworden sind und von Gundermann bis zu dem Kinofilm vor einigen Jahren noch nichts gehört hatten. Da gab es eine ganze Menge, die sich aber teilweise auch darüber wunderten, weil sie den jetzt eigentlich auch ganz toll fanden.
Ja, siehst du
mal. Ich lieb den.
Ja.
Ich habe den auch nur durch den Film entdeckt, von Andreas Dresen.
Naja, und jetzt pass mal auf, ne, der war ja total der Hero von meinem Papa. Und der hat ja so einen Song auch geschrieben, Linda.
Linda.
Das ist seine Tochter.
Ja.
Und jetzt, pass mal auf, habe ich natürlich kennengelernt.
Ich krieg Gänsehaut.
Weil Linda macht halt auch Musik und wir haben uns auf einem Festival mal kennengelernt. Und ich hatte mit ihr mich unterhalten und ich fand die mega sympathisch. Ich wusste gar nicht, wer sie ist. Und dann klettert sie da auf die Bühne und singt halt Songs von ihrem Papa. Und ich habe gar nicht so richtig wahrgenommen, was da eigentlich passiert. Habe mich so unterhalten mit einem Kumpel und höre auf einmal so Songs und fange an so mitzusingen. Da so, was ist denn, du kannst alles mitsingen. Wer ist denn das? Und drehe mich so um. Und dann sagt einer, das ist Linda Gundermann. Und ich so, oh mein Gott, ich kann alles mitsingen. Und dann so, oh Gott, das ist Gundermanns Tochter, wenn ich das meinem Papa erzähle, der fällt hinten über. Ne? Und ja, und jetzt sind wir halt so im Kontakt. Ne? Das ist halt die nächste Generation. Ne?
Ach, das ist so irre.
Ja.
Das ist für Leute, die den Film lieben und den kennengelernt haben und die Musik lieben gelernt haben, ist Linda einfach wirklich Linda.
Jetzt kommen die fetten Tage, Linda.
Oh, das ist so schön. Mein allerliebster Song von Gundermann, das ist ja, aber ich komme jetzt auch nicht dran, es ist doch nur ein Lied. Irgendwann, ich sage, es ist nur ein Lied, aber ein Lied, oh Mann. Oh, ich kriege das nicht mehr zusammen.
Na, siehst du, so geht mir das mit meinen Texten auch.
Und ich habe den noch nicht mal geschrieben. Nein, aber es ist ein Lied, aber mit einem Lied fängt erstmal alles an. Wann sagst du, es ist nur ein Lied, aber mit einem Lied fängt erstmal alles an. Du kennst den Song, es ist mehr oder weniger.
Du musst ein bisschen besser singen.
Ich habe gar nicht gesungen, ich habe einfach nur gestammelt. Aber es waren ein paar Wortbrocken dabei.
Ja, nee, da klingelt jetzt gerade nichts.
Oh Mann, Nicole, weißt du, Nicole sitzt hinter der Scheibe. Aber es ist, es ist nur ein Lied, aber mit einem Lied fängt erst mal alles an. Mhm. Also der Tenor ist, es ist nur ein Lied. Aber mit einem Lied fängt erst mal alles an. Dass du das gerade nicht weißt.
Ja, das ist schlecht.
Vielleicht fällt uns das noch ein bis zum Ende.
Ja, vielleicht. Vielleicht machen wir auch einfach was Spotify.
Sag mir nicht wann, es ist nur ein Lied. Aber mit einem Lied fängt alles an.
Soll ich mal anmachen oder was?
Wie anmachen?
Naja, hier einfach.
Ja, guck mal gerade, Gundermann. Oh Mann, das ärgert mich jetzt auch. Das müssen wir. Es ist nur ein Lied, mit einem Lied fängt alles an.
Nur also, ein Lied wahrscheinlich dann, ne?
Gundermann, mit einem Lied fängt alles an. Soll sein, heißt das, glaube ich.
Da.
Jetzt kommt's gleich.
Das kenne ich nicht.
Echt? Das ist mein Liebster von Gundermann.
Das ist ja witzig. Tue ich mir gleich abspeichern, den höre ich mir mal in Ruhe an.
Ach, witzig.
Ja, cool.
Der war auch sehr prominent in dem Film, dieser Song. Und der war auch so irre gesungen von Alexander Scheer.
Ja.
Der war es ja. Okay.
Na. Mensch.
Aber hast du auch so Bob Dylan und sowas gehört? War das auch so dein Ding? Das hat mich immer so erstaunt, dass egal welche MusikerInnen das sind, also heutzutage auch so coole Leute, ob das nun so ein Paolo Nutini ist oder Tina Dico, für alle war Bob Dylan das große Vorbild.
Ja. Ja, ich denke mal, dadurch, dass wir halt aus dem Osten kamen, war das halt bei uns nicht so. Also der lief halt bei uns nicht. Gar nicht.
Gut, aber du bist geboren. Gut, da war gerade erst die Mauer auf, tatsächlich. Du bist kurz nach Mauerfall erst geboren, ne?
Ja, 90, genau. Ja, genau. Jahr der Wiedervereinigung, genau.
Ja, richtig.
Und ja, und da, also, aber trotzdem, wir waren halt. Keine Ahnung, das hat er irgendwie gebraucht, bis wir auch mal irgendwie Westlieder gehört haben dann zu Hause. Also, und naja, aber ich habe mich dann im Zuge dieser Masterarbeit dann doch natürlich mit Amerika beschäftigt, weil gut, da ist nun mal auch irgendwie die Geburtsstätte von diesen klassischen amerikanischen Singer-Songwritern, die auch so viel die ganzen Bewegungen angeführt haben, Umweltbewegung, Friedensbewegung, lalala. Mhm. Und da ist natürlich ein Name nicht wegzudenken, das ist halt Bob Dylan.
Ja.
Und vorher noch Pete Seeger und dann noch, ich weiß nie, wie man sie ausspricht, Joan Baez.
Mhm. Ich glaube Joan Baez.
Ja, wie auch immer.
Baez, ja, glaube ich.
Ich habe zwar den Film Dylan geguckt und da wurde sie mehrfach mit ihrem Namen genannt. Ich dachte, das musst du dir jetzt merken. Aber habe ich mir nicht gemerkt. Und naja, und also ich habe Tatsache viel mehr über die amerikanischen Singer-Songwriter in dieser Masterarbeit geschrieben, als über die Deutschen tatsächlich. Sicherlich war das auch Teil der Masterarbeit, aber das Ziel dieser Arbeit war, zu überprüfen, weil ich war zu der Zeit im Studium, im Masterstudium, viel auf Singer-Songwriter-Slam-Bühnen unterwegs. Mhm. Und das waren ja einfach nur ein Mensch, ein Instrument und ein Song. Und dann soll man halt darüber abstimmen, ob man es jetzt gut oder schlecht fand. Und dann gibt es einen Gewinner am Ende des Abends. So wie Poetry Slam, bloß halt für Singer-Songwriter. Ja. Ich habe halt wahnsinnig viele Slams davon gewonnen. Und ich war so sehr in dieser Bubble drin, dass ich das wirklich gerne als Forschungsfeld mal mir vornehmen wollte und überprüfen wollte, ob dieser Ursprungstypus des Singer-Songwriter der 60er Jahre sich wiederfindet jetzt auf diesem neuen quasi Format. Mhm. Also sprich halt vor allen Dingen auch politische Songs und Songs mit Inhalt und ne. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, 400, 500 YouTube-Videos ausgewertet und eine Tabelle aufwendig gemacht mit, okay, wie sehen die Leute aus, verkleiden die sich, machen die eine Riesenshow oder sind die einfach nur ganz pur, was sind die Themen, ne? Und zu der Zeit war aber politisch überhaupt total, es war total langweilig in unserem Land. 2015, ist nicht wirklich viel Großes wie jetzt zum Beispiel passiert.
Nee, nur die ganzen Flüchtlinge, die in Deutschland kamen.
Das war natürlich die einzige Sache, aber...
Ja, klar.
Aber kaum jemand hat über Politik geschrieben.
Ja.
Und wenn jemand ein politisches Lied gesungen hat, dann hat der immer schlecht abgeschnitten. Und das war so, es war zu der Zeit einfach nicht sonderlich politisch in der Szene. Aber trotzdem war es natürlich, wenn ich jetzt forschen würde, wäre das wahrscheinlich ganz anders.
Ja.
Und trotzdem war das, dieser ganze Prozess, mich da mal durch die ganze Geschichte und die in der Entwicklung, Musikgeschichte der Singer-Songwriter zu wühlen, war natürlich mega spannend.
Hat das Gitarrespielen damals als Jugendliche geholfen, dazu zu gehören? Oder ist es eher so ein lonesome Ding gewesen für dich?
Nee, also da gab es jetzt nicht viele Leute auf dem Dorf, die da jetzt irgendwie mit mir dann Bock hatten, Gitarre zu spielen. Das wäre eher so, das habe ich eigentlich eher versteckt, weil ich nicht nochmal wieder mich in den Mittelpunkt drängen wollte mit irgendwas.
Stimmt.
Und das kam
heute kannst du das wieder ausleben. Heute hast du damit kein Problem mehr.
Ich bin dann immer ganz brav mit meinem Fahrrad zum Klavierlehrer mit den Noten also auf dem Gepäckträger geschnallt, ins nächste Dorf geradelt und habe das darauf beschränkt, mein musikalisches Schaffen. Im Studium ist das dann aufgebrochen. Da habe ich dann vor Leuten angefangen zu spielen.
Aber es hat immer Spaß gemacht, Musik zu machen,
immer.
Auch als Jugendliche.
Ja, es war auch immer schon ein Ventil.
Okay. Hm.
Ja, also immer ein Ventil auch, um schon Gefühle so rauszulassen oder zuzulassen und so. Das hat mir immer schon sehr geholfen.
Was ist denn der erste Song, den du geschrieben hast damals?
Der allererste Song, den ich geschrieben habe, auf dem Klavier, da war ich 16, da habe ich gerade die ersten Sachen so drin gehabt, habe ich einen Song über den Tod meines Opas geschrieben. Den Song gibt es aber auch gar nicht.
Nee.
Also ich weiß auch nicht mal mehr, wie der geht oder doch ein bisschen schon. Aber
wie geht der?
Nee, das möchte ich jetzt sehen. Das ist so traurig.
Oh.
Und genau, aber der
wie
erste...
Wie fängt der an? Wie ist die erste Zeile?
Ja, das ist ja jetzt schon traurig.
Okay.
Die erste Zeile ist Grandpa Sleep.
Mhm.
Fertig. So, und dann...
Auf Englisch geschrieben.
Auf Englisch. Ja. Und mein Bruder hatte dann irgendwann gesagt, Mensch, schreib doch mal auf Deutsch jetzt irgendwie. Ich hatte mehrere Lieder auf Englisch geschrieben, ganzes Album auch voll. Und er meinte dann, schreib doch mal auf Deutsch. Und zu der Zeit war aber so Silbermond und sowas auf Deutsch unterwegs.
Mhm.
Und das hat mich wirklich überhaupt nicht abgeholt. Das hat mir nicht gefallen. Und ich war so, nee, und Deutsch, alles so sperrig. Und dann war ich aber in Australien, weil ich hingereist, um Work and Travel hier zu machen. Und
nach dem Studium.
Genau,
ne?
Also zwischen Bachelor und Masterstudium war das.
Ach, zwischen Bachelor.
Und wollte mich so ein bisschen selber finden. Und dann habe ich mich da verliebt in einen Australier. Und dem habe ich immer ganz viele englische Liebeslieder vorgespielt.
Wie hieß der?
Jesse. Und dann habe ich auch Jesse's Girl. Gibt es ja auch so ein
okay.
I wish that I had Jesse's Girl. Habe ich immer für ihn gesungen.
I wish I had a woman like that.
Ja.
Rick Springfield.
Ist es?
Mhm.
Weiß ich, ach so, okay.
Ja,
und ich habe da auch meine ersten Pubkonzerte in Australien gespielt tatsächlich. Meine ersten bezahlten so Coverkonzerte und sowas. Und da habe ich ihn auch kennengelernt. Und wir waren dann ein Paar und ich blieb halt länger da als geplant. Und irgendwann lief das nicht mehr so gut zwischen uns. Mhm. Und darüber wollte ich auch schreiben, aber ich wollte tatsächlich nicht, dass der den Song versteht. Und da war ich gezwungen, mein erstes Lied auf Deutsch zu schreiben. Und das war Schweinesteak Medium.
Das war Schweinesteak Medium.
So war das.
Ich wünschte, ich wär sein Computer, den fest er jeden Tag an. Ich wünschte, ich wäre sein Fernseher, seine Augen, sie kleben da dran.
Du hast gesagt, du hast dich selbst ein bisschen gesucht. Fühltest du dich orientierungslos? Weil im Studium hast du ja auch coole Leute kennengelernt.
Ja, das schon. Aber trotzdem, man ist irgendwie so, was weiß ich, wie alt war ich denn da? 20, 21 und alle. Da ist man ja noch voll in der Findungsphase. Weiß nicht, wie das bei dir war.
Ja, was sucht man denn da eigentlich? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe aus irgendeinem Grunde habe ich mich entweder bis heute noch nicht gefunden oder ich habe mich gleich am Anfang gefunden. Ich hatte diese Findungsphase irgendwie nicht.
Ah.
Und deswegen interessiert es mich immer ganz besonders.
Weil du immer schon wusstest, was du werden willst.
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon.
Witzig.
Ich glaube, das hat auch damit etwas zu tun, dass man Leidenschaften entwickelt, dass man denkt, das möchte ich machen.
Mhm.
Und dann geht man diesen Weg nach der Schule automatisch. Du wolltest nicht Musikerin werden von Anfang an.
Nee, während des Bachelorstudiums habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich das mal wirklich irgendwann machen werde oder so. Ich wollte eigentlich im Kulturwissenschaftsstudium, hatte ich mich eigentlich eher konzentriert auf Kulturorganisation im Bereich klassische Musikfestivals. Also ich habe Klassikmusikfestivals betreut als Kulturmanagerin während meines Studiums. Habe dann aber auch, wie das Leben manchmal so ist, ne? Ich habe da einen Schlüsselmoment gehabt bei diesen klassischen Musikfestivals. Das kam später, pass auf, ich erzähle erstmal weiter. Dann bin ich nach Australien, weil ich wollte gucken, wer ich bin, wenn ich nicht in der Nähe meiner Eltern bin. Die wohnten ja auch nur eine Stunde weit weg. Und raus aus allen Strukturen, mal ganz weit weg, einfach mal gucken, was da mit mir passiert. Wer bin ich dann? Das war eigentlich das Ziel.
Krass, war auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, und
bin ich dann?
Und ich war dann richtig überfordert, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wer ich jetzt da unten sein soll. Also, weil vorher gab es ja klar, jetzt bist du Studentin, jetzt studierst du Kulturwissenschaften, vorher bist du Schülerin, machst die Schule fertig. Und da unten hatte ich ja überhaupt gar keine Aufgabe, außer halt zu gucken, worauf ich so Bock habe. Und es war so, ja, weiß ich nicht, ich war voll überfordert, habe mein ganzes Geld ausgegeben. Und dann habe ich so aus der Not heraus angefangen, Straßenmusik zu machen.
In Australien.
Und dann,
mit welchen Songs? Ach so,
ja, mit Zombie, alles was laut ist, weil ich hatte keinen Verstärker, ich musste so brüllen. Ne? Und Ring of Fire und was nicht alles so. Ne? Also 5 Coverlieder habe ich immer in Schleife gesungen und habe dann irgendwie $6 verdient, den ersten Auftritt. Und das hat... Und dann habe ich aber auch so gedacht, keine Ahnung, wo soll ich jetzt Geld herkriegen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich erstmal mit einem Kumpel in einem Bett geschlafen im Hostel. Der hat mich da irgendwie so ein bisschen illegalerweise aufgenommen. Und also er mit dem Kopf nach rechts, ich mit dem Kopf nach links. So haben wir 2 Wochen überbrückt, bis ich dann irgendwie ein Jobangebot hatte aus Tasmanien, aus diesem Pub. Und die meinten, wir haben hier einen Pub, du kannst im Getränkeladen arbeiten und dann am Wochenende bei uns Konzerte spielen. Und
hat er dich gehört auf der Straße, der Chef?
Nee, ich hatte das online gestellt auf so eine Plattform, Gumtree heißt das da, und das ist sowas wie eBay Kleinanzeigen. Und ich habe da reingeschrieben, ich bin Deutsche, ich kann alles, auch singen und Gitarre spielen. Bitte gib mir einen Job. Und dann
sogar ich kann alles.
Ich kann alles. Ich kann putzen, was weiß ich, Service, was weiß ich. Ne? Ich mache euch auch die Betten und so, wie auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, Getränkeladen und am Wochenende Konzerte, wie sieht's aus? Und ich war so, ja, okay, dann komme ich nach Tasmanien. Und dann bin ich runtergeflogen nach Tasmanien. Naja, und so ging das dann los. Was will ich jetzt eigentlich erzählen?
Ja, du hast dann im Pub performt. Also
ja.
Einmal die Woche oder was? Zweimal die Woche am Wochenende?
Ja, also alle 3 Wochen waren das so 2 Konzerte dann am Stück. Und ich kannte aber nur 5 Songs. Ne? Und die ersten 2 Wochen saß ich halt in diesem Getränkelager vom Getränkeladen und habe mir 70 Coversongs auf die Birne geschafft, damit ich halt so einen Abend füllen kann. Ne? Und da kann ich auch einige immer noch auswendig. Und das war eine heidenlustige Zeit. Also wahnsinnig aufregend und anstrengend und so. Aber
Pub Australien,
ja.
Pub Tasmanien.
Ja.
Das klingt wirklich nach echt harten Jungs.
Voll, weil die alle schon 17 Uhr anfangen zu saufen. Die sind da ein bisschen fortschrittlicher als hier. Weißt du, hier fangen wir mal erst nach 8 an oder so. Und da ab 17 Uhr. Und dann sind die natürlich, wenn ich auf die Bühne kam, um 8 Uhr oder so, waren die schon alle total dun und haben nur gebrüllt und gegrölt und mir manchmal das Mikrofon geklaut und Bier verschüttet. Und oh, das war, also, Das war wild. War eine harte Schule, auf jeden Fall.
Und wie war das für dich, dann da aufzutreten, wenn dir einer das Mikro wegnehmen wollte? Das heißt ja auch immer so ein bisschen, man wird ja auch nicht so ganz ernst genommen dann. Man ist ja ein bisschen Spielball, gell, wenn die machen, was sie wollen.
Voll. Ich habe dann, ich wurde kreativ. Ich habe dann Schütteleier mitgebracht. Das war so ein Tschuk, 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 ne? Und habe dann immer zum Tausch irgendwas angeboten. Entweder ein Schüttelei oder ich hatte auch immer ein Reservebier da stehen. Haben wir mal das Mikrofon zurückgetauscht.
Tausch zum Wahr. Ach so, gegen das Mikrofon.
Ja, dann. Gegen das Mikrofon. Ja. Also man muss halt sich zu helfen wissen, ne? Aber wenn man das steht, dann steht man alles. So. Und so ging das los.
Hattest du zu dem Zeitpunkt deine eigenen Songs schon geschrieben? Denn das erste Album, das du gemacht hast, war das, nachdem du aus Australien zurückkamst. This Is Why.
Ja.
War dein erstes Album mit lauter englischen Songs.
Ja, das habe ich in Australien vorrangig geschrieben, das Album. Und ich wollte unbedingt dieses englische Album rausbringen, weil ich hatte mich eigentlich schon längst entschieden, dass ich dieses Deutsche machen will. Mit Schweinesteak Medium ist einfach so eine Tür aufgegangen, wo ich dachte, geil, mit Humor, da wird echt ein Schuh draus. Also so deutsche Lieder mit Humor und auch mit ein bisschen Biss und auch ein bisschen Politik und was weiß ich.
Ja,
das ist, glaube ich, ein guter Weg. Das fühlt sich richtig gesund und gut an.
Oder? Also ich wünschte, ich wäre sein Computer, dann fasst er mich jeden Tag an. Und ich wünschte, ich wäre sein Fernseher.
Ja.
Seine Augen, sie kleben da dran.
Das würde ich heute nie wieder so schreiben, aber damals war das halt so.
Aber alle mögen den Song.
Ja.
Also von daher ist das auch...
Das ist so klischeehaft, aber letztendlich ja, so war das damals. Und ja, und ich wollte erst diese ganzen englischen Songs raushaben und auf Platte pressen, damit das aus dem System einfach raus ist, damit dieses Kapitel abgeschlossen ist. Und dann konnte ich mich diesem deutschen Projekt letztendlich zuwenden.
Mhm.
Aber irgendwas wollte ich noch erzählen.
Ja, englisches Album waren wir aber...
Es gab einen Schlüsselmoment, genau. Ich kam nämlich zurück aus Australien und habe trotzdem doch nochmal gedacht, ja, mach's mal nochmal so ein klassisches Musikfestival mit. Vielleicht ist das doch dein Weg. Ich habe ja noch den Master studiert und so nebenbei ein bisschen was gearbeitet noch und das mit der Musik nebenbei aufgebaut. Und bei einem dieser klassischen Musikfestivals war ein riesengroßes Konzert, das wichtigste Konzert von dem ganzen Festival. Es waren zwei absolute Stars gebucht und es sollte alles glatt gehen. Und ich hatte keine Aufgabe an dem Konzert. Ich sollte einfach nur im Büro sitzen und irgendwas kopieren. Ich hatte halt keine Konzertaufsicht oder so. Aber ich stand zufälligerweise hinter der Bühne, während das Konzert lief. Draußen 1000 Leute, total aufgeregt und erwartungsvoll. Und dann ging einer der Stars auf die Bühne und wollte am, was weiß ich, 100.000 Euro Flügel halt sein klassisches Konzert da spielen. Das Radio hat es auch übertragen und so, ne? Ja. Der kam dann hinter die Bühne und sagt so, ich kann nicht spielen, das Klavier, der Flügel ist verdreckt.
Verdreckt?
Ja, da war so Klebeschmiere von dem Typen, der davor gespielt hat, von so Pflastern, die er am Finger hatte, waren so Klebeschmiere so da drauf, mit der Druckerschwärze von den Noten, alles schwarze Klebeschmiere, alles voll. Und ich hatte da nichts verloren hinter der Bühne, ne? Aber ich war die Einzige, die da war. Und ich bin raus und hab diesen Flügel geputzt. Mit was? Mit meinem Sakko, weil ich nichts anderes hatte.
Ich dachte, du sagst mit meinem Sabber.
Nee, mit meinem Sakko. Und ich war auch barfuß, weil ich keine Laute machen, weil ich wollte nicht rumklacken mit meinen Hackenschuhen da hinten. Und das ging natürlich gar nicht. Und ich habe danach so einen Ärger bekommen. Ich habe Bühnenverbot gekriegt und alles, ne, weil es halt einfach eine massive Respektlosigkeit war. Es ist wirklich die Erwartung bei so einem klassischen Konzert, sind ja bis in den Himmel hoch, ne?
Ach, es war wirklich ein klassisches
ja,
Konzert.
Ja, ja, sehr, sehr klassisch.
Wer war denn der Künstler? Weißt du
Kit Armstrong war das.
Kit Armstrong, ein berühmter Pianist, ein
davor
großer.
Davor hat Alfred Brendel gespielt, das war
Alfred
der mit
Brendel,
der Klebeschmiere.
Noch ist das dein Ernst?
Ja.
Alfred Brendel, einer der größten Pianisten unserer Zeit bis vor wenigen Jahren. Übrigens auch ein großartiger Dichter.
Aha.
Alfred Brendel hat Gedichte geschrieben.
Ja, und Alfred Brendel hat mich gehasst.
Wirklich?
Ja.
Aber was hast du ihm denn getan?
Na, das ist ja noch der andere Teil. Ich wollte mich kurz fassen, aber naja, ich hatte ja nur die Aufgabe, was zu kopieren. Und ich bin dann ins Hotel gefahren, weil der Kopierer da besser war. Und im Hotel habe ich den Kopierer angeschmissen. Die Maschine sagte, okay, dauert jetzt eine halbe Stunde. Es waren wirklich sehr viele Kopien, die er machen musste. Und ich drehe mich um, da steht ein Klavier in der Hotellobby. Und dann denke ich mir so, oh, naja, kannst ja vielleicht, während du wartest, ein bisschen rumklimpern, ne? Und fragt so an der Rezeption, kann ich das vielleicht machen? Und die waren so, na klar, mach ruhig. Und ich hatte dann hier auf meiner Brust ein Schild prangern, sommerliche Musiktage Hitzacker. Und so offiziell halt, ne? Und dann sitze ich da am Klavier und spiele so rum. Und mir wurde an dem Tag so oft gesagt, es darf nichts schief gehen. Wir dürfen Alfred Brendel nicht wütend machen oder es muss alles glatt laufen. Und dann tippt mir jemand auf die Schulter und sagt so, Entschuldigung, können Sie bitte aufhören zu spielen? Dies ist ein öffentlicher Raum. Und wer war es denn wohl?
Echt?
Alfred Brendel.
Und du hast ihn erkannt auch?
Ja. Natürlich, der klebt überall in unserem Büro, halt mit Foto und so, ne? Achtung, Achtung. Diesen Mann wie einen Heiligen behandeln. So, das war die Aufgabe. Und ich hatte ihn jetzt nun verärgert in der Hotellobby mit dem Schild auf meiner Brust. Und dann bin ich so, ich war so angespannt, dass ich die Kopien geschnappt habe, ins Auto mich gesetzt habe, rückwärts gesetzt habe, einen riesengroßen Blumenkübel vor dem Hotel kaputt gefahren habe, die ganze Blumenerde auf der kompletten Hoteltreppe, alles dreckig, ich nur so, oh Gott. Und dann habe ich mich eigentlich für den Rest des Tages wirklich einfach nur noch versteckt. Und dann stand ich hinter dieser Bühne, weil ich dieses Konzert trotzdem hören wollte. Und Kit Armstrong holt mich auf diese Bühne und Alfred Brendel sitzt im Publikum und sieht mich, wie ich da die nächste Sache verkacke. Und deswegen war es auch alles so schlimm. Und deswegen habe ich Bühnenverbot gekriegt. Und dann wurde mir gesagt, ich soll mir doch mal eine Scheibe von der schönen Miriam abschneiden, weil die ist immer wie so eine Kirchengebetsschwester durch. Die hatte so einen Stock gemacht. War mega, mega cool drauf, aber die war so von der Präsenz her ganz steif und so, wie man sich das wünscht bei so einer Veranstaltung. Ja. Und ich bin so ein Flummi. Das war aber ein Schlüsselmoment. Ich habe mich dann wirklich gefragt, bist du hier richtig, wenn deine Persönlichkeit so sehr auf den Deckel bekommt? Und dann habe ich mich entschieden, dass ich selber auf die Bühne will.
Okay, und zwar barfuß immer.
Und zwar barfuß.
Oder? Ist ja ein Klassiker von dir. Du stehst ja in der Regel barfuß auf der Bühne.
Ja.
Da fing alles an. Da warst du zum ersten Mal barfuß auf einer Bühne.
Du hast recht.
Vor den Augen von Alfred Brendel.
Ja. Ja, und Tausenden von Leuten. Und
auf der anderen Seite warst du doch auch nur so eine Art Roadie, mein Gott, der sich ums Klavier kümmert. Also da läuft doch immer ein Typ rum, der wichtig tut.
Ja, ja, aber die kommen dann nicht barfuß und putzen dann mit einem Sakko, was sie sich auf der Bühne ausziehen, den Flügel, verbeugen sich dann noch. Und okay. Ich musste tatsächlich dreimal raus, weil irgendwas immer doch noch war. Also es war einfach wirklich schlimm.
Okay, ich jetzt sag dir kurz mein Lieblingsgedicht von Alfred Brendel.
Mhm.
Das er, also er kommt aus Österreich, ne? Also es hat jetzt nichts mit dem Gedicht zu tun, aber für alle, die ihn nicht kennen, ein Irrebekannter, der mit allen großen Orchestern der Welt gespielt hat. Wiener Philharmoniker, mit Akreisierten. Und das heißt Woody Allen.
Mm.
Sie sind doch Woody Allen, sagt plötzlich jemand neben mir. Eine Frau mit einem krummen Zahn. Nicht, dass ich wüsste, sage ich, und mache mich unwillkürlich etwas kleiner. Mein Name ist Karl der Große. Unsinn, sagt die Frau. Und schiebt sich immer näher an mich heran. Mir machen Sie nichts vor. Also, wenn Sie meinen, sage ich, und fühle, wie ich weiter schrumpfe. Bis ich so klein bin, dass sie mich samt meiner Klarinette in ihre Einkaufstasche davonträgt. Super originelles kleines Gedicht. Wirklich, super, Schweigen. Super originelles kleines Gedicht. Aber gedichtet von Alfred Brendel. Hättest du ihm das zugetraut?
Ich hätte diesem Mann alles zugetraut.
Oh, ich gehe jetzt das Buch durch mit den Gedichten, das ich zu Hause habe, ob da irgendein Gedicht ist über dich, was er geschrieben hat über diese impertinente Frau.
Stell dir mal vor. Oh Gott. Ich könnte mal einen Song über ihn schreiben, mit der Klebeschmiere an den Fingern.
Gar nicht so schlecht, oder? Das wäre wirklich eigentlich ganz schön. Über Alfred Brendel. Was war eigentlich die längste Zeit, die du ohne Gitarre warst? Was schätzt du? Dass du keine Gitarre in die Hand genommen hast. Gab es da 2 Wochen, 3 Wochen? Gab es das in deinem Leben?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich war jetzt im Urlaub und hatte auch eine Gitarre dabei. Und die habe ich nur einmal in den 10 Tagen angefasst tatsächlich. Okay. Weil ich dachte, ich will voll viel schreiben und dann war das aber gar nicht so.
Ja.
Aber es fühlt sich immer falsch an, wenn ich ohne Gitarre irgendwo hinfahre. Also dass ich heute hier im Studio ohne Gitarre bin, ist auch schon hart. Nein, natürlich nicht, aber nein. Wenn ich jetzt...
Ich habe mich gefragt, ob du eine mitbringst. Du bist das Gitarremädchen mit Gitarre auf dem Rücken.
Ja.
Eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber ich könnte zum Beispiel, ich könnte niemals in den Urlaub ohne Gitarre fahren. Ich habe es einmal probiert, das war letzten Sommer, weil ich so dachte, nein, du lässt das mal, du setzt dich nicht unter Druck mit, vielleicht musst du auch einfach mal was ganz anderes machen. Und dann waren wir 2 Tage unterwegs und ich sag so, es geht nicht, wir müssen eine Gitarre kaufen. Und dann sind wir zu Thomann gefahren, weil wir gerade auch in der Nähe waren und haben einfach eine Gitarre gekauft. Und dann kam die halt auch doch mit.
Also du warst im Urlaub in Deutschland?
Ja.
Ah, okay.
Bisschen so Camping-Trip gemacht. Ah, Camping-Trip. Ins Allgäu bin ich gefahren.
Oh, schön. Welcher Ort?
Weiß ich nicht mehr.
Tannheimer Tal?
In der Nähe von Kempten irgendwo. Okay. Ist das Kempten? Ja, in der Nähe von Kempten da irgendwo.
Das kann schon sein. Okay. Hast du da echt eine Gitarre gekauft?
Und das muss man sich ja mal angeguckt haben. Das ist ja ein riesengroßer Laden so. Ja, da wollte ich natürlich mal rein. Und dann meinte ich, hey, wir brauchen jetzt eine Gitarre.
Und da möchte man gleich drei andere Gitarren kaufen.
Ja, das war ganz schlimm.
Ich spiele ja keine Gitarre, aber ich war mal mit jemandem in einem Laden. Das war in Karlsruhe allerdings. Und da hängen so wunderschön, krass aussehende Gitarren. So originell, so schöne Formen, so schöne Farben, dass ich alleine deshalb nur Gitarre anfangen wollte, am liebsten. Weil man vergisst, abseits der klassischen, die die meisten haben, was für krasse Teile es da gibt.
Ja.
Was ist deine krasseste? Bei dir traue ich zum Beispiel zu, dass du so eine Hello Kitty-Gitarre hast.
Nee, da bin ich tatsächlich ein bisschen eigen. Also ich hätte auch gedacht, dass ich eine pinke Gitarre mir irgendwann mal hole. Aber erstens gibt es das nicht so in cool. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich meine krassesten Gitarre, mir ist das eigentlich auch total egal, die muss halt passen. So, ne? Also ich bin ja auch sehr pragmatisch. Und die einzige, weil ich ja so klein bin, gibt es halt eigentlich nur ein Modell, was ich gut spielen kann. Und das sind halt die Baby, nee, nicht die Baby-Taylor, sondern Taylor GS Mini, also Gitarren von Taylor. Mhm. Und die sind halt vom Klang her unschlagbar in der Größe. Die sind halt kleiner, aber trotzdem klingen unglaublich gut. Und dann gibt es in verschiedenen Hölzern, habe ich natürlich schon zwei zu Hause. Zwei verschiedene Hölzer, ja, gleiche Gitarre.
Klingen die unterschiedlich?
Ja.
Ach so, ja eben, das ist so ein guter Grund. Ja. Muss dir gar nicht peinlich sein.
Ja, ja, trotzdem. Aber da habe ich mir noch eine E-Gitarre gekauft, war mir aber auch egal. Hauptsache, man, also E-Gitarre habe ich irgendwie auch gar keine Ahnung, habe einfach eine gekauft. Mhm. Ukulele war mir wichtig, dass die hübsch aussieht. Und ja, also aber ansonsten, ich kenne auch Leute, die haben teilweise, ich schreibe jetzt gerade auch mit einem zusammen, der hat zu Hause, ich weiß nicht, 100 Gitarren hängen. Und das sind ja auch alles so ab 5.000 aufwärts Euro, ja, ne, pro Gitarre. Und so eine bin ich nicht. Nee, meine Gitarren kosten um die 1.000 pro Stück.
Da fühlt man sich doch ganz klein, oder? Nicht, wenn man mit so einem Gitarrengott zusammenarbeitet. Also das heißt nicht, dass er spielen kann, aber er hat die Gitarren.
Nee, ich dachte so, oh Gott, das ist ja voll stressig. Das ist alles voll, ich kann hier gar nicht denken, weißt du?
Und konntest du trotzdem?
Ja, das geht dann schon irgendwie. Aber ich zu Hause, ich habe meine Gitarren haben auch so eine Ecke, da sind die drin. Die hängen auch nicht überall rum, sondern die sind in dieser Ecke. Und so halt, ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Freak, was das angeht.
Also lustig, diese Gitarren. Wie lange wolltest du in Australien bleiben denn ursprünglich?
Ja, ein Jahr nur.
Okay.
Und dann verliebt und dann waren es drei, circa.
Okay. Und dann aber auch wirklich nur mit Liebeskummer dann? Oder hast du es beendet?
Ja, wir haben es halt beide beendet, ne? Weil Australien, 15.000 Kilometer sind halt 15.000, das ist mehr, ne?
Könnt mir vorstellen. Also einmal um die Erde rum ist 42.000.
Ist halt einfach wahnsinnig schwierig, das wirklich durchzusetzen, seinen Lebensmittelpunkt auf die andere Seite der Erde zu legen. Mhm. Und das hat uns halt natürlich dann auch einfach dann zerrissen sozusagen, beide. Ja. Und deshalb hat das nicht geklappt. Und das war so mit einer der schlimmsten Liebeskummer, die ich so hatte. Weil das war jetzt nicht, weil die Liebe weg war, sondern weil die Umstände nicht so richtig gepasst haben. Und genau, und so mit diesem Liebeskummer habe ich mein erstes deutsches Album geschrieben, Mein Herz und die Toilette.
Wo kam denn dieser Titel wirklich her?
Naja,
mein Herz und die Toilette.
Also. Es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte man mir das Herz rausgerissen und das Klo runtergespült nach dieser Australienzeit, weil es ging einfach nicht mehr und es war so schmerzhaft. Und dann war das Herz einfach weg und dann habe ich so gedacht, naja, wenn das jetzt weg ist, dann machst du jetzt halt irgendwas anderes. Und dann widmest du dich irgendwie deiner Musik, guckst irgendwie und gar nichts mehr mit Typen, gar nichts. Und so ist das Album dann entstanden. Und es war wahnsinnig lustig. Und so habe ich irgendwie meinen Liebeskummer verarbeitet. Ich habe versucht, daraus was Positives zu machen, was Lustiges zu machen. Mich irgendwie selber auch irgendwie in eine Positivität zu zwingen. Und deswegen ist das erste Album so wahnsinnig lustig geworden.
Mhm.
Ja.
Und es gibt aber auch einen sehr traurigen Song, der mit Australien zu tun hat. Denn die Kiste, ne?
Ja.
Die Kiste ist ein Song, den du geschrieben hast. Der war auf dem Album drauf dann?
Nicht auf dem Album. Also seit.
Nee, aber auf dem Album, das danach kam, oder?
Nee. Danach kam, also nach Mein Herz und die Toilette kam Aus Scheiße wird Gold. Das war auch richtig gut, weil da ging es mir dann schon besser. Und ich habe aus der ganzen Scheiße, die ich erfahren habe, sozusagen dann letztendlich mein Papiertüten-Kack-Imperium aufgebaut. Das ist auch ein Song, könnt ihr euch anhören. Und mir ging es dann besser. Und dann kam noch immer wieder Fallen, weil da war dann die Pandemie. Da bin ich von meinem Kacke-Thron letztendlich runtergefallen und habe mich durch eine schlimme Lebensphase, die von außen her an mich herangetragen wurde, an uns alle, durchgekämpft mit diesem Album. Und jetzt, das Album heißt Paradiesvogel. Und da ist die Kiste drauf.
Stimmt, das ist ja auf Paradiesvogel ist das ja drauf. Du hast völlig recht.
Ja.
Natürlich, das ist ja jetzt erst drauf.
So
die
ist
Kiste.
Es.
Denn dich erreichten schlechte Nachrichten irgendwann mal aus Australien.
Ja, genau. Das war einfach richtig doll, weil Australien ist ja schon echt lange her. Also da war ich 2012 bis 2015 oder 16 fast. Und ich habe da meine Musik gemacht, die ist das Ananas und ein paar Alben geschrieben. Und in Australien ging natürlich das Leben auch weiter. Und als die Pandemie vorbei war, dann ging es los mit immer wieder Fallen mit der Tour. Die mussten wir wegen der Pandemie 2 Jahre verschieben, ist ja klar, mussten ja alle irgendwie machen.
Ja, klar.
Und ich kriegte dann, als wir anfingen, diese Tour zu fahren, einen Anruf aus Australien, wo gesagt wurde, dass dieser besagte Jesse, also meine erste große Liebe, verstorben sei bei einem Unfall.
Ja.
Und also der ist ertrunken in einem Fluss. Und das ist natürlich, also ich hätte es nicht gedacht, dass mich das so berührt. Ich habe einfach, es hat ewig lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Ich konnte nicht hinfliegen, weil ich dann direkt auf Tour war.
Mhm.
Die Beerdigung hat stattgefunden, da war ich online mit dabei und saß irgendwo in einem Hotel nachts, weil das ja auch Zeitverschiebung und so, und habe dann dieser Online-Beerdigung beigewohnt, wo halt natürlich auch hunderte von Menschen waren, weil in dem Ort kannten den alle und das war einfach zu krass. Und dann, ja, und dann hat seine Frau auch gesprochen und der hatte halt geheiratet und hat auch 2 Söhne.
Und hattet ja auch Kontakt noch.
Denn mit ihm hatte ich keinen Kontakt
mit
mehr,
ihm nicht.
Weil es
okay.
zu schmerzhaft war.
Okay.
Aber mit Freunden hatte ich noch Kontakt. Und irgendwie spülte dieses Ereignis, diese ganze Australienzeit wieder hoch. Und ich habe gespürt, ich muss da wieder hin. Ich muss da hin, ich muss auch am Grab Abschied nehmen, weil sonst kann ich das nicht beenden, dieses Kapitel. Das war so krass, was da so abgegangen ist. Ich hatte auf einmal Gerüche wieder aus der Australienzeit in meiner Nase. Ich habe jede Nacht auf Englisch geträumt. Also es war so mega intensiv, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und alles, weil ich den halt so geliebt habe damals. Ne? Also richtig verrückt, was der Körper so macht mit einem. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich den Song geschrieben, Die Kiste, wo es darum geht, dass ich dahin fliege, um Abschied zu nehmen. Den habe ich in Vorbereitung auf diese Reise mir selber geschrieben, weil ich natürlich unglaubliche Angst hatte davor, mich dem Ganzen wieder zu stellen da unten. Ne? Ich habe bei der Familie mitgelebt und das waren wie meine Eltern zu der Zeit. Und wir waren unglaublich eng und verbunden miteinander. Und das da dort weggehen war das Schwerste, was ich jemals machen musste. Das Zweitschwerste, würde ich sagen. Aber
was war das Schwerste?
Eine schwere Depression zu überleben.
Hast du auch?
Habe ich auch.
Okay.
Ja.
Das war das Schwerste. Ja. Das ist noch schwerer.
Das
auf jeden
ist
Fall.
Ein bisschen schwieriger gewesen. Aber
auf jeden Fall.
Ja, und naja.
Und ich sehe dich quasi Tränen überströmt, wie du mit irgendeinem Nackenkissen in den Flieger steigst.
Ja, ich hatte meine Mama mit dabei als mentalen Support.
Gut, aber dieser schmerzhafte Moment war ja, als du aus Australien weg bist mit dem Liebeskummer.
Ja, das, ja.
Da habe ich dich gesehen mit Tränen in den Augen am Gate und einem Nackenkissen.
Ja.
Stimmt es?
Ja.
Nein. Stimmt wirklich?
Auf jeden Fall.
Okay, gut. Und dann aber, als du zurückgekehrt bist, 10 Jahre später, um persönlich Abschied zu nehmen am Grab, da hast du Mutter dabei gehabt.
Da habe ich meine Mama dabei gehabt. Und es war auch gut, dass sie da war, weil ich hätte nicht gedacht, was das wirklich alles mit mir dann vor Ort macht, alleine schon an dem Flughafen zu stehen, wo ich halt oft gestanden habe, wo er mich oft abgeholt hat. Und ne, also diese ganzen Bilder wieder zu haben, es hat sich nichts verändert da unten, also kaum was. Und die Eltern wiederzusehen.
Du hast sie wieder gesehen.
Ja, an die Orte zu gehen, wo wir gemeinsam waren.
Du bist wieder nach Hause dann. Denn du hast denen Bescheid gesagt, dass du kommst, um Abschied nochmal zu nehmen.
Ja, ich habe gesagt, ich komme. Und wir hatten ja auch lange keinen Kontakt. Und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, auch so, was denken die jetzt von mir? Haben die mich überhaupt noch so gern wie damals? Geht's denen genauso wie mir?
Ja.
Weißt du? Und ich hatte total Schiss. Und dann war es ja nicht so weit. Und wir fuhren da auf die Einfahrt von den Eltern und die Tür öffnete sich und die liefen tränenüberströmt auf mich zu und drückten mich, als wäre keine Zeit vergangen. Und dann haben wir alle geheult und ach, Ich war ja auch so vorsichtig, ich wusste nicht, inwiefern geht's denen denn jetzt. Also die hatten natürlich auch ein bisschen Abstand dazu. Also es war ein Jahr später oder zwei Jahre später nach dem Tod, dass ich das geschafft habe, endlich hinzufahren. Mhm. Ist ja auch eine finanzielle Frage und was weiß ich. Und ich habe gar nichts erwartet. Ich hatte auch Angst, dass ich da was hochwühle bei denen vielleicht und habe mich sehr, sehr vorsichtig verhalten. Mhm. Aber die waren dann so, wir fahren jetzt zusammen zum Friedhof. Wir fahren da zusammen hin. Und dann saßen wir wirklich zusammen an dem Grab und wir sind das alles nochmal durchgegangen, was da genau passiert ist mit dem Unfall und wie sein Leben auch nochmal verlaufen ist und so. Und oh, das war so heilsam, aber ich hätte es ohne meine Mama auch nicht geschafft. Also es war so anstrengend, emotional, jeden Tag aufs Neue. Und wir waren 10 Tage vor Ort. Und an jedem Tag musste ich so viel emotional verarbeiten, das war krass.
Wie hattest du ihn kennengelernt? Also
bei meinem ersten Konzert in diesem Pub.
Er war Publikum? Mhm. Okay, ist klar. Ich wusste nicht, ob er den Pub am Ende hatte oder geführt hat. Nein, okay.
Er saß im Publikum.
War er nüchtern, als du ihn kennengelernt
Nein.
hast?
Nein.
Okay, der erste Kuss kam ganz schnell.
Ja.
Ja, und als du gerade gesagt hast, er hat dich ja oft abgeholt am Gate, da reden wir von inneraustralischen Flügen. Oder bist du Deutschland und Australien noch hin und her?
Man kann ja quasi nur 2 Jahre ein Jahr hat man Visum, das Work-and-Holiday-Visum. Wenn man in diesem einen Jahr so und so viele Tage ehrenamtliche Arbeit absolviert oder auf einer Farm gearbeitet hat, so Äpfel pflücken oder sowas, dann kann man das zweite Visum beantragen. Ah. Und das heißt halt, ich habe zweimal dieses Work-and-Holiday-Visum gehabt, also 2 Jahre komplett Australien. Und dann habe ich meinen Master schon angefangen in Deutschland und bin dann immer hin und her gependelt.
Krass.
Das ging aber auch nur, weil er war Elektriker und hatte ein Business aufgebaut und über eine quasi seine Kreditkarte von diesem Business, darüber hat er wahnsinnig viele große Maschinen auch eingekauft und so, ne? Und für jeden ausgegebenen Dollar hat er Flugpunkte bekommen über diese Karte. Das heißt, wir haben so glücklicherweise so viele Punkte sammeln können, dass einmal bin ich für 43 Euro nach Australien geflogen. Ja.
Super.
Ja.
Ja, dann konntest du also auch damit abschließen. Wie hat sich dein Verhältnis zum Tod, mit dem wir uns ja traditionell auch gerade in Deutschland immer sehr schwer tun, auch wenn es große Bemühungen gibt, dieses Thema auch in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Hm. Aber wie hat sich dein Verhältnis zum Tod verändert seit diesem schrecklichen Erlebnis?
Vorher habe ich mich immer gefragt, braucht es denn dieses ganze Bramborium mit den blöden Beerdigungen? Habe ich nie verstanden. Ich saß auch schon öfter auf Beerdigungen und dachte so, boah, dieses ganze traditionelle und warum machen wir es nicht anders oder muss das denn so sein? Und ach, das mit den Grabgräbern, das ist auch alles irgendwie, da liegt man da rum, da muss man da Grabgebühr bezahlen und so. Ich habe das alles so völlig so verteufelt. So. Mhm. Also irgendwie, das war nicht so meins. Und dann durch diese Erfahrung habe ich das erste Mal wirklich verstanden, wie wichtig es ist, einen Ort zu haben, wo man Abschied nehmen kann. Mhm. Und dass Trauer einen Abschied braucht oder vielleicht auch mehrere Abschiede, so um das zu verarbeiten. Also online dabei sein zu können bei der Beerdigung, war schon total wichtig, war der erste richtige Schritt. Aber der nächste Schritt war halt wirklich an dem Grab zu stehen und Tschüss zu sagen. Und hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich das nicht verarbeitet. Und also natürlich hätte ich hier noch ein paar Voodoo, was weiß ich, Übungen machen können, um irgendwie nochmal ums Feuer tanzen oder so.
Jo.
Aber es war, mein Körper, mein ganzes System hat mir gesagt, du musst da stehen und da Tschüss sagen. Und da habe ich verstanden, wie wichtig es ist, ein Grab zu haben.
Mhm.
Oder einen Ort, an dem man halt gehen kann. Ob es denn vielleicht ein Baum ist, vielleicht auch im Friedwald oder so. Aber dass man die Stelle weiß, wo derjenige liegt oder das, was noch übrig ist. Das fand ich wichtig. Und das war das erste Mal, dass ich so einen Trauerprozess wirklich an mir selber erlebt habe.
Mhm.
Und das halt mit jemandem, den ich 10 Jahre nicht gesehen habe.
Ja.
Und das war trotzdem so intensiv, nur weil man ihn so sehr geliebt hat.
Und der Mann ist verantwortlich für deinen bekanntesten Song.
Ja,
letztendlich.
Stimmt.
Hat er den jemals zu hören bekommen?
Ja.
Okay.
Ich habe ihn auch mal übersetzt. Ja, fand er auch witzig. Ja. Aber ich male mir dann so aus, wie da, also ich will da überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Wenn da mal wirklich jemand stirbt, der mir sehr nahe steht und der immer noch in meinem Leben aktiv ist, boah, keine Ahnung. Aber ich weiß ja jetzt, was man machen kann. Grab, Beerdigung, tatsächlich auch ein paar traditionelle Sachen machen. Das ist wichtig. Das ist egal, ich weiß nicht, ob das traditionell sein muss, aber es ist wichtig, irgendein Ritual für sich selber zu finden, was einem hilft.
Ja.
Ja.
Und war es ein Bootsunfall auf einem Fluss? Oder?
Das war der Junggesellenabschied von seinem Bruder. Und die waren einfach auf dem Fluss unterwegs und haben ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen Spaß gehabt. Die haben auf so einem Hausboot gelebt auch. Und sind dann, das war schon Dämmerung, sind mit dem Paddelboot ein bisschen raus irgendwie gefahren. Es war nicht weit. Also es war einfach... Das war eine Strecke von 20 Metern oder so, die zurück zum Steg schwimmen mussten.
Ja.
Und dann sind alle aus dem Wasser geklettert, sind in den Pub gegangen und haben sich dann irgendwann gefragt, wo ist Jesse eigentlich? Ja, der ist bestimmt schon vorgegangen oder irgendwie oder was weiß ich oder noch duschen oder kommt gleich und ist nicht mehr aufgetaucht. Und dann haben sie angefangen, ihn zu suchen und ihn nicht gefunden und dann wurde es langsam düster.
Okay.
Und dann haben sie gesagt, scheiße, da müssen wir jetzt irgendwie die Polizei einschalten und so. Und dann haben die ihn 2 Tage später flussabwärts gefunden.
Okay.
Es war einfach Herzstillstand. Einfach so. Es ist nichts weiter passiert. Der war sportlich bis nach Meppen. Der war angeschlagen, der hatte Corona vorher. Und ist so ein Virus nicht ganz so schnell so los. Der stickte so irgendwie in ihm drin, ist er nicht so losgeworden. Und er war ein bisschen angeschlagen und dann Bier getrunken, bisschen Aktivität im Wasser, ja. Herzstillstand. Mit Anfang 30.
Dieses Australien-Kapitel hast du dann jetzt noch mal so ein bisschen auch für dich noch mal abgeschlossen. Auch mit diesem Song Die Kiste, der dir auch geholfen hat, als du dann darüber gegangen bist.
Ja.
Also flieg ich für dich. Letztes Mal um den Globus. Mit einer Kiste vollgepackt. Mit Erinnerungen und alten Fotos.
Aus Paradiesvogel. Coverversion von Silly.
Ja.
Haben die Sillys was dazu gesagt schon? Oder musstest du fragen?
Oh, ich muss dir was erzählen. Es war so krass. Es ist auch sehr gut, dass wir darüber jetzt sprechen, weil das bringt mich gleich wieder auf andere Gedanken. Ja. Ich war jetzt neulich bei dem Deutschen Musikautorinnenpreis der GEMA in Berlin. Mhm. Ich war nominiert für die Kategorie Chanson Kabarett und bin da hingefahren. Und Preisverleihung, alles schön und gut und so. Aber der eigentlich tolle Abend war der Abend vor der Preisverleihung, weil da haben sich die Nominierten alle getroffen, auch aus den letzten Jahren und so. Mhm. Und ich bin so rumgeflitzt und stand dann irgendwann an so einem Stehtisch mit so 2 Herren, die hatten so ganz tolle, lange, blonde Haare. Und ich so, Mensch, aber ihr habt ja so tolle, lange, blonde Haare. Was ist da eigentlich los? Also ihr habt noch nie Männer mit so tollen, langen, blonden Haaren gesehen, ne? Und das meinte ich gar nicht flirty, das meinte ich halt wirklich ehrlich. Und dann meinte ich so, ach ja, danke schön und so. Und dann schluppte ich schon rüber zum nächsten Tisch. Und dann hörte ich nur noch jemanden sagen, kennt ihr eigentlich Miss Ellie? Zu den beiden blonden Männern. Und die so, ja, die hat einen Song von uns gecovert. Und ich so, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und dann, weil ich habe die nicht erkannt. Ich habe nicht daran gedacht, dass die da sein könnten. Ich war völlig aus den Wolken gefallen. Das war jetzt irgendwie letzte Woche. Und dann bin ich so hin und bin so, ihr seid Silly. Und die so, ja. Und ich so, das ist doch voll krass, euch zu kennenzulernen. Können wir ein Foto machen? Lalala. Und dann die ganze Arie. Und dann, oh, ich hatte so viele Fragen. Und dann haben wir halt wirklich 3 Stunden. Stoppock war übrigens auch da, Stefan Stoppock. Mhm. Der stellte sich auch noch dazu. Da haben wir 3 Stunden Stoppock, ich, Silly und deren Produzent Micky Mäuser, der auch im Vorstand von der GEMA ist, haben wir einfach stundenlang geredet und es einfach nicht mehr, wir konnten uns gar nicht voneinander lösen, weil das so spannend war. Die eigenen Heroes zu treffen und auch für die nächste Generation kennenzulernen sozusagen. Also es war einfach, wir haben uns angestrahlt, ich bin danach geflogen. Genau, und das war die erste Begegnung mit denen. Ich hatte die natürlich vorher gefragt, ob ich den Song covern kann auf meinem Album und auch, ne, die, jetzt heißt auch die ganze Tour so.
Ah ja, stimmt. Und so per Mail fragt man dann.
Ja, habe ich per Mail einfach gefragt und dann kam zurück, wir haben deine Musik angehört, wir finden das richtig gut, was du machst. Sehr gerne darfst du diesen Song covern. Und das mache ich jetzt natürlich dann jeden Abend auf meiner Tour als großes Finale.
Mhm.
Und erzähle dann auch immer die Geschichte von Silly und, ach naja, wie ich dazu gekommen bin und ja, und deswegen war es so surreal, die jetzt halt letzte Woche kennenzulernen. Ne? Und jetzt haben wir natürlich auch schon direkt Nummern ausgetauscht und wollen im Kontakt bleiben und was zusammen musikalisch machen und so.
Gibt es Silly noch? Oder haben die sich getrennt?
Nee, die treten noch auf.
Okay, weil ich warte nämlich wirklich seit langer Zeit auf neue Musik. Ich finde Silly großartig.
Na, siehst du mal.
Und ich kenne sie nicht aus der alten Zeit, weißt du, sondern ich kenne sie wirklich erst seit hier Anna.
Anna Los, ne?
Anna Los, ja. Genau, die dann ja nicht mehr gemacht hat. Und dann kam ja noch Jule Neigel, die dann auch noch gesungen hat. Und ich kenne sie also erst wirklich aktiv seit der großen Zeit. Ja. Also seit der späten Zeit. Ne? Aber okay, aber es gibt sie noch. Das ist ganz gut zu wissen. Ja. Und du hattest 1000 Fragen an sie. Und was war also eine Frage, die du dann auch beantwortet bekommen hast?
Oh Gott.
Oder was du erfahren hast von denen?
Ich habe auf jeden Fall viel zu der DDR-Zeit gefragt, wie das für die war, Musik zu machen, ob sie das überhaupt so wahrgenommen haben, dass das Regime oder einfach dieses System, jetzt im Nachhinein kann man ja immer sagen, ja, ihr wart alle eingeschlossen, lalala, aber wenn man halt wirklich drin gewohnt hat, weiß ich nicht, wie hat man es dann wahrgenommen, darüber haben wir gesprochen.
Man hat sich arrangiert ganz viel und natürlich so seine Schlupflöcher auch teilweise gesucht.
Genau.
Ne?
Und auch dann haben wir über das Festival des politischen Liedes auch gesprochen, da waren meine Eltern ehrenamtlich damals mitgeholfen, als sie selber Jugendliche waren und so. Und da habe ich gefragt, ob sie da auch mal aufgetreten sind. Und dann meinte sie, nee, das war uns nicht cool genug. Ach so, ich dachte, das wäre der Shit gewesen in der DDR. Naja, und solche Sachen halt, ne? Ja. Und ich habe auch mal die Frage in den Raum geschmissen, wie sie das wahrgenommen haben mit der Gleichberechtigung in der Musik in der DDR und so. Weil es ist ja heute immer noch nicht wirklich gleichberechtigt. Auch nicht in der Musikindustrie, auch nicht in der Comedy. Wird besser, aber und da meinten die so.
Was heißt gleichberechtigt jetzt zum Beispiel nicht in der Comedy? Denn es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Comedians.
Mhm.
Und werdet ihr unterschiedlich bezahlt?
Ja, es gibt Fälle, wo man unterschiedlich bezahlt wird immer noch.
Das hätte ich nicht gedacht.
Es gibt auch immer noch die Mixshows, wo gesagt wird, ja, eine Frau reicht oder es gibt ja keine lustigen Frauen. Wo sollen wir die denn herzaubern? Es gibt keine lustigen Frauen. Es ist immer noch so ein hartnäckiges Stigma irgendwie.
Es gibt keine lustigen Frauen, die sind ja alle Liedermacherinnen.
Ja, genau. Ja, und ja, zum Beispiel, bestes Beispiel war, vor einigen Jahren war ich bei der XXL Comedy Night im BDR oder 1 Live ist das. Da waren wir 16 Leute und ich war die einzige Frau im Line-Up. Und, dann gibt es ja vor Ort auch so Interviews. Und die einzige Frage, die mir gestellt wurde, war, du bist ja die einzige Frau, warum ist das so? Und da denke ich mir so, da fragt ihr wirklich einfach gerade die falsche Person.
Ja,
so.
Aber da hättest du richtig politisch mal werden können.
Ja, ich war so angepisst. Weißt du, ich fand das so schlimm. Die hätten mich alles Mögliche fragen können. Ne? Zu meiner Kunst, was auch immer, ne? Aber sie stellen mir die Frage, die ich ihnen nicht beantworten kann. Und
ich weiß eine Frage, die noch schlimmer gewesen wäre. Warum hast du so Augenringe? Die wäre doch schlimmer gewesen.
Oh Mann, ey. Ja, die Augenringe-Geschichte. Das ist wirklich.
Ja, was ist die Geschichte? Also, wir wissen, es gibt einen Song, Augenringe, auf dem neuen Album.
Ja.
Augenringe hat man, wenn man was erlebt.
Ja.
So, also, um es mal positiv zu formulieren. Okay, wo kam denn der Song her?
Naja, ich hatte ja ganz kurz vorhin angerissen mit der Depressionsgeschichte. Mhm. Ne? Also über die Pandemie hinaus, also die Pandemie habe ich richtig durchgeballert, hatte voll Bock irgendwie, lass uns was machen aus den wenigen Mitteln, die uns noch zur Verfügung stehen. So, ne? Also sehr optimistisch, sehr positiv nach vorne gedacht. Und irgendwann am Ende der Pandemie hat es mich aber dann doch von Socken gefegt, weil das einfach zu viele Sachen haben sich in meinem Leben zu der Zeit einfach verändert, schlagartig.
Ja.
Und es sind einfach mehrere Säulen gleichzeitig umgekippt. Und ich bin dann wirklich ganz fies und schlimm an einer richtig, also doll schweren Depression erkrankt.
Mhm.
Und ich musste dann in die Klinik für ein paar Wochen.
6 Wochen?
Nee.
Länger?
Ja, ich war 12, 13 Wochen oder
so. Oh,
oder.
Das ist aber wirklich viel, denn ansonsten durchaus regulär für eine, auch sage ich mal, mittelschwere bis schwere Depression sind so diese 6 Wochen ganz oft. Manchmal wird noch ein bisschen verlängert. Okay, sogar noch ein bisschen mehr.
Mhm. Ja, voll. Also es war, ich bin richtig runtergerauscht, richtig dolle runtergerauscht. Und die haben wirklich alles gegeben, mich wieder zusammen zu puzzeln. Und ich aber auch. Ich bin auch ein Streber und ich habe richtig meine Hausaufgaben gemacht. Und ich hatte mich für eine Klinik bei Frankfurt entschieden, weil die haben ein Klavier gehabt. Mhm. Und da bin ich dahin und habe jeden Nachmittag Klavier gespielt. Und die Leute da haben gedacht, ich arbeite da. Ich komme da am jeden Nachmittag hin zum Klavierspielen. Und ich so, nee, Leute, ich bin auch Patientin hier. Und die so, was? Du siehst immer so fröhlich aus und so.
Ja.
Und Tatsache habe ich da gelernt, dass ich offensichtlich so eine Maske aufhabe, von der ich nichts wusste.
Obwohl du garantiert jeden Tag mindestens 2 Stunden geheult hast.
Ja, auf jeden Fall. Eben. Also ja, nicht nur 2 Stunden.
Und dich dann noch als relativ fröhlich wahrzunehmen als Mitpatient, finde ich erstaunlich.
Ja, finde ich krass. Ich fand's auch krass. Aber ich musste das lernen, dass man mir das von außen nicht so gut ansehen kann, wenn es mir wirklich dolle schlecht geht.
Ja.
Und die Maske ist dann irgendwann gefallen, nach 6 Wochen. Und deswegen musste ich nochmal verlängern, weil da ging es dann richtig los mit der Arbeit. Ne?
Ja.
Und ich kam also aus dieser Klinik raus. Ich war halbwegs wieder zusammengepuzzelt. Es war die anstrengendste und beängstigende Zeit, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Und kam so raus und habe mich ganz langsam wieder ins Leben zurückgekämpft und habe ganz langsam die Arbeit wieder hochgefahren. Mein Team hat ganz wunderbar mitgezogen. Wir haben das richtig gut zusammen gemacht. Und dann haben wir mich Stück für Stück darauf vorbereitet, wieder auf Tour gehen zu können.
Okay.
Und ich habe so viel Kraft aufgewendet dafür. Und es war so anstrengend. Und es hat aber funktioniert. Und ich konnte wieder auf Tour.
Ja.
Und alle waren total alarmiert. Wird sie es schaffen? Wird sie es nicht schaffen? Ich bin auch ganz oft noch krank geworden, weil das Immunsystem noch gar nicht wieder bereit war eigentlich. Und du musst auch viel verschieben dann nochmal.
Mhm.
Aber ich wollte es so unbedingt. Naja, und in der Zeit sah ich aus wie der Tod. Weil so eine Depression zieht dir halt alles aus dem Körper raus. Ne? Also alles Gute, was du hast. Mein ganzer Eisenspeicher war leer. Ich hatte nichts mehr. Und Magnesium auch alles leer. Und das musste alles nach und nach aufgefüllt werden wieder. Und natürlich wieder mehr Positivität ins Leben einziehen lassen. Und ganz viel gute Dinge machen für einen. Und auf sich aufpassen und versuchen zu schlafen. Aber die Augenringe wurden einfach riesengroß in der Zeit. Es ist einfach so. Und dann machst du Social-Media-Videos und dann kommen so die ersten Vollidioten, die dann so schreien, wie siehst du denn aus? Du hast so Augenringe, geh doch mal mehr schlafen, trink nicht so viel, ja, kümmere dich mal um dich und so. Also so richtig dumm. Und die hatten keine Ahnung, was ich alles durchgemacht habe, ne? Um überhaupt wieder am Leben teilnehmen zu können. So.
Und man möchte es rausschreien, eigentlich so als Erklärung, oder?
Ja, und es geht ja keine Sau was an.
Nein.
Also ich war nicht gezwungen, davon zu erzählen, wie es mir geht. Mir ging es schlecht. Ich wollte darüber mit den Leuten nicht reden. Das geht die nichts an. Ich mache meine Musik. Das ist das, was ich schaffe.
Ja.
Und dann rede ich mit meinen Freunden und meiner Familie darüber, wie es mir wirklich geht. Und ich war nicht bereit, darüber zu sprechen. Jetzt kann ich drüber sprechen, weil ich gesund bin und alles gut gegangen ist und so. Und
du hattest auch kein Traumata noch mit aufzuarbeiten, oder? Oder?
Da stehen noch so 1, 2.
Ah, okay. Also Teil der Kindheit ist auch noch mit drin gewesen.
Ja, ja.
Nicht nur irgendwie Beziehungen irgendwie mal in die Brüche gegangen und Corona und Einsamkeit und keine Perspektive mit Job und so.
Nee, sondern ich hatte sowieso auch vorher schon einen Hang dazu. Also es gab immer mal so Phasen.
Ja.
Und ich war auch vorher schon mal in Therapie und sowas, ne? Also, aber da, ja, so ein paar, also wir haben da ein kleines Trauma gelöst, aber 2 stehen mir noch bevor.
Okay.
Und das mache ich dann, wenn ich die Muße dafür habe.
Ja.
Aber jetzt geht es erstmal gut, deswegen.
Genau, und jetzt erstmal den See ruhig halten oben.
Genau, ne? Nicht zu sehr überfordern, eins am anderen. Und genau, und dann kam, und dann, ja, dann war das so, dann haben die Leute mich richtig gedisst wegen meines Aussehens. Und ich war so, ja, kommt damit klar, ich sehe jetzt so aus. So, was ist mit euch?
Ja.
So, ich finde das so krass, wenn die Leute nicht, also die Leute denken ja von A bis A, maximal, ne? Und das ist so. Man macht sich da so, man öffnet sich, man macht sich irgendwie nackig, man gibt seine Kunst dahin, man will einen schönen Abend den Leuten bereiten und dann kommen solche Kommentare über ein Aussehen, was mit meiner Kunst nichts zu tun hat. Und ich war so wütend darüber und es hat mich natürlich auch traurig gemacht und getroffen und Und alle haben gesagt, lass das doch einfach an dir abprallen. Und ich so, nee, es geht einfach nicht. Ich bin so wütend, weil die, wenn die wüssten, ne? Und ich würde niemals so mit jemandem sprechen. So, und das ist einfach ungerecht und unhöflich und unangemessen. Und dann habe ich aus der Not heraus letztendlich wieder mal einen Song geschrieben und der heißt halt Augenringe. Und der ist sehr, sehr fröhlich und sehr lustig.
Gegen alle blöden Kommentare.
Und das hat mir einfach geholfen, mit dieser Sache einfach leichter umzugehen.
Und man muss auch einfach sagen, für alle, die dich jetzt natürlich nicht sehen, weil sie uns hören, du hast einfach keine Augenringe. Also da ist auch nichts übrig geblieben aus der Zeit.
Nein, ich?
Ich finde das null. Ich sehe da nichts.
Das ist aber lieb, dass du das sagst. Ich sehe die jeden Tag jetzt.
Ach, echt?
Ja.
Okay, also ich sehe kein, also nicht mit dem Licht hier.
Na gut.
Also es ist jetzt dunkel, okay, klar, wir können uns nicht sehen. Also, nein, also. Und das nur so ganz kurz, wie ein Affe handelt ja auch von der Begleitung einer Person, die an Depressionen leidet. Hast du es aus deiner Sicht geschrieben oder aus der Sicht der Menschen, die dir geholfen haben?
Ja, während der Pandemie hatte ich tatsächlich auch eine Beziehung, die halt natürlich auch belastet war durch die Pandemie. Und mein Partner ist in der Zeit halt auch ziemlich abgerauscht. Und ich habe halt alles Mögliche versucht, ihn zu halten.
Ja.
Und
ich kann dich halten, bis die Nacht vorbei ist. Ich kann dir ein paar Lieder schreiben und sowas.
Ja, und es ist aber das ist, wenn man jemanden liebt, dann macht man das natürlich für einen.
Ja,
und irgendwie, und dann, aber ich habe, mein Problem ist halt so, ich gehe ständig über meine eigenen Grenzen, weil ich die ausgeschaltet habe, weil das musste ich halt so lernen früh. Und deswegen bin ich halt in diese massive Erschöpfung überhaupt erst gekommen, ne? Und wenn man, da muss man wahnsinnig auf sich aufpassen, wenn man halt einen depressiven Partner hat, muss man auch immer gucken, dass es einem selber dann trotzdem noch gut geht und
da hast du viel gegeben dann einfach.
Korrekt.
Und das, wie er es ein Affe macht, das bezieht sich auf die Umarmung, oder? Das, oder nicht? Jemanden im Arm halten? Oder?
Nö, eigentlich nicht. Ich dachte einfach, es ist lustig, wie so ein Affe durchs Zimmer zu springen und um den anderen aufzuheitern.
Ach so, alles klar. Das geht doch ums Heitere, geht es dann. Und wenn du dann soweit bist, bringe ich dich zu Dr. Kröte.
Ja.
Doch der wird nicht geküsst, weil ich sonst die Kröte töte.
Ja.
Der Dr. Kröte ist dann...
Der
wirkliche Therapeut.
Ja.
Ne?
Du, mein kleiner Pudding, bist viel zu schwer. Tragen es nicht drin, sonst gibt's mich bald nicht mehr. Doch ich kann mir Nudeln durch die Nase ziehen, Sterne an die Decke kleben, mich obszön vor dir niederknien und zeigen, was es heißt zu leben. Dich halten, bis die Nacht vorbei ist, dir noch ein paar Lieder schreiben, sie machen, wie ein Affe macht. Es fehlt mit dir durchs Zimmer treiben.
So, und dann nur noch wirklich jetzt eine Frage. Mit zu meinen Lieblingszeilen, obwohl man das ja nicht laut sehen. Peter darf das nicht hören. Ist ja, du weißt natürlich, welchen Song ich meine.
Nein.
Ach, mit Peter meine ich die Tierschutzorganisation.
Ach so.
Peter.
Chinchilla.
Du hast meinen Chinchilla als Fußball benutzt. Er brach sich alle Knochen und sein Fell wurde beschmutzt. Wann ist dir diese Zeile gekommen?
Ey, ohne Mist, ich hatte einen Engpass beim Songwriting. Ich dachte echt so, scheiße, du kannst keine Lieder mehr schreiben. Jetzt buchst du dir mal ein Airbnb in Holland, fährst da ganz alleine hin mit all deinen Instrumenten. Und das war so ein Haus am See in so einer Schrebergartenanlage tatsächlich. Und man konnte mit dem Auto gar nicht vorfahren. Ich musste mit in der Schubkarre mein E-Piano und die ganzen Gitarren bis zu meinem Haus da karren. Und dann habe ich da eine Woche gelebt. Alleine mit mir und den Instrumenten und habe dann nichts geschrieben. Ich war so, mir fällt nichts ein. Ich habe Musik gemacht, aber ich habe nichts geschrieben und dann war ich so fuchsig mit mir und dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen und habe so geträumt und dann habe ich einfach den krassesten Traum aller Zeiten gehabt, wo es tatsächlich darum ging, dass ich einen Chinchilla hatte, was mich wirklich, das hat mich so getröstet in dieser Wut auf mich selber, dass ich keine Songs schreiben kann. Das hat mich so getröstet, das war so kuschelig weich. Und in dem Traum kam jemand und nahm dieses Chinchilla und hat es als Fußball benutzt. Und dann bin ich aufgewacht und habe daraus sofort einen Song gemacht.
Es ist wie Wetten, dass erfunden wurde, verstehst du? Frank Elstner hat es auch geträumt damals, im Traum. Und es funktioniert ja oft. Man erfindet Dinge im Traum.
Ja.
Und wenn man es schafft, die dann noch als Kunst umzusetzen, umso besser.
Aber das ist schon der zweite Song, den ich im Traum entwickelt habe.
Der erste
heißt tatsächlich Alles nur geträumt. Und da geht es darum, dass ich die CDU beiße, weil das war auch in der Pandemiezeit und so. Und dann habe ich mit Böhmermann und Olli Schulz im Bundestag getanzt und so. Und ich war, also es war richtig crazy. Der Song ist super crazy. Ja, habe ich auch irgendwie niedergeschrieben.
Ich hab in meinem Traum die CDU gebissen, so fest, dass mir das Blut am Kinn herunterlief. Hab dabei ein Stückchen Fleisch herausgerissen, irgendwas läuft in meinem Kopf gewaltig schief.
Herrlich. Miss Elli, dann danke dir für die Begegnung. Es war ein großer Spaß und schöne Gespräche.
Oh, danke dir.
Inklusive Alfred Brendel.
Ja, du hattest echt wunderbare Fragen. Sehr, sehr schön war das.
Inklusive Alfred Brendel. Dann geh mal wieder schön auf Tour.
Ja.
Kommt ja jetzt auch dann wieder.
Ja, ab April.
Die Tage. Ich habe gesehen irgendwo, du hast immer so einen Zettel in der Garderobe bei dir stehen. Nimmst du den auch wieder mit? Du bist kein Work in Progress.
Ach
du
so.
Bist Kunst.
Ja.
Wo kommt der Zettel her?
Den habe ich tatsächlich nicht auf Tour gehabt. Den habe ich mir selber geschrieben jetzt zum Jahreswechsel. Damit ich mich nicht selber so unter Druck setze wieder mit dem Songwriting, weil ich hatte jetzt eine Songwriting-Phase und wollte in Ruhe auf mich selber vertrauen. So, ja.
Dann mach das genau so auch wieder für neue Songs, bei denen ich immer gedacht hätte, dass du sie eher quasi aus deinem Alltag rausziehst.
Das war früher
Begegnung.
Auch so.
Ja, ne, die klingen nämlich so ein bisschen danach. Umso interessanter zu hören, dass du dich mal komplett zurückziehst in so ein kleines Häuschen und dann auf Ideen wartest.
Ja, also es ist, früher war es wirklich so einfach so aus mir rausgepoltert und jetzt so mit Zunahme der Verantwortung, die man so trägt im Leben, ist es irgendwie... Nicht mehr, das poltert nicht mehr so, manchmal schon, aber poltert nicht mehr so raus und dann muss ich mir wirklich bewusst Termine setzen, damit ich das, weil da will ja was raus, ne? Ich brauche nur den Raum dafür. Ja.
Schön. Vielleicht musst du einfach, wenn du Songs schreiben willst, mehr es so machen wie hinter der Bühne, bevor dein Konzert losgeht, wenn du versuchst, deine Kopfhaut zu beleben. Das habe ich gesehen in einem Video.
Ja, ich, klopf, klopf, klopf,
du klopfst
klopf.
Mit allen 10 Fingern permanent immer so auf die Kopfhaut.
Ja, man muss den Körper aktivieren. Was? Da passiert ja auch nicht nur, man steht ja nicht nur da und singt, sondern das ist ja der ganze Körper macht mit.
Ich weiß, vor allem für die Stimme ist es ja auch.
Ja.
Damit die Stimme, also die ja quasi auch über den Nasenraum ja auch geht, damit das alles warm und lebendig wird.
Ja.
Das ist so ein schönes Bild wieder. Ich habe das gesehen, so klopf, 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 klopf. Vielleicht funktioniert das auch beim Songschreiben.
Ja, vielleicht. Gute Idee.
Also, danke dir für heute.
Ich danke dir.
Und viel Spaß auch mit der Tour.
Dankeschön.
Dann bis die Tage wieder.
Ja.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hello, ich bin's, Aileen Doan. Ja, genau die von Döner Papers. Aber in diesem Podcast erzähle ich die Geschichte von einem der größten Diebstähle, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Yasemin, eine junge Frau aus Bremen, die will Geld klauen. Richtig viel Geld. Und das klappt auch.
Meine Vorstellungen von meinem Anteil waren so 6 bis 7 Millionen. Ich wollte schönen Urlaub, bisschen feiern, sich vielleicht was aufbauen, 1, 2 Häuser holen.
Und Sie hoffen, dass das erst am Dienstag nach Pfingsten auffällt, dass das Geld fehlt, dass Sie also 3 Tage Vorsprung haben.
Aber...
Es war relativ schnell klar, dass es auf eine ganz klar identifizierbare Person hinauslief.
Yasemin muss raus aus Bremen. ASAP. Also flieht sie in die Türkei. Aber die Polizei ist schon hinter ihr her.
Das ist schon alles spektakulär, ja.
Denn irgendwie läuft das alles nicht so, wie Yasemin sich das vorgestellt hat. Also?
Da fing es für sie an, komisch zu werden,
sagt ihr Anwalt.
Da fing sie auch an, denen nicht mehr zu trauen. Da hat sie natürlich gemerkt oder angefangen zu merken, ich bin verarscht worden.
Die ganze Geschichte erzähle ich euch in Die Millionendiebin, Staffel 2. Die Yasemin-Story. Ab dem 24. März auf ARD Sounds.
Was wiegen eigentlich 8 Millionen?
Gute Frage.